Ja, willkommen zur heutigen Veranstaltung. Ja, nochmal Entschuldigung von unserer Seite aus. Ja, wir haben uns den Leipzig verfahren. Wir sind erst im Südwesten rausgekommen und dann 15 Leute gepackt, um herzukommen. Aber wir sind froh, dass wir es endlich geschafft haben. Ja, ich bin John vom Antifa Köln. Hier sitzen zwei Genossen von der FAF, die werden sich auch vielleicht gleich vorstellen. Ja, ich werde erstmal mit dem, also der heutige Abend ist so gestaltet, dass wir erstmal ein bisschen mit dem Fokus Griechenland anfangen, erklären, warum wir überhaupt ja, die Auseinandersetzung da mit den Genossen suchen und also den Austausch passieren. Und ja, und danach geht es konkreter um MA31, das Projekt Europäische Aktionstag gegen Kapitalismus und ja, das sind unsere Positionen, gerade zur aktuellen Krise, die läuft. Und danach noch ein paar praktische Details hin auf dem Weg nach Frankfurt. Ja, wie gesagt, ich komme vom Anfang an Köln. Ist eine Gruppe, die ja, seit etwa zwei, drei Jahren öfter nach Griechenland hinreist und dort die Genossen vor Ort trifft, den konkreten Austausch sucht. Wir haben in Griechenland verschiedene Veranstaltungen gemacht mit den Genossen vor Ort zum Thema Antifa, zum Thema Antisemitismus, aber auch zur Krise und damit zusammenhängend den Sozialstrukturismus. Ja, und das Ganze läuft nicht nur auf Veranstaltungsebene ab, sondern ja, man versucht dann auch konkretere ja, Texte sich auszutauschen. So, dass hier zum Beispiel auch in Griechenland an einer Antifa-Broschüre beteiligt waren, mit Interviews mit Gruppen aus Nordeuropa. Außerdem haben wir auch an den Protesten dort teilgenommen, zum Beispiel zweimal an den letzten Protesten in Thessaloniki, die auch wegen der Krise massiv ausgefallen sind. Ja, in Griechenland stehen wir mit zwei ja, Gruppen in Kontakt, seit längerem schon. Die eine Gruppe ist die Alpha Kappa, die antiautoritäre Bewegung. Das ist ein Organisierungsversuch, den es seit 2003, seit dem Thessaloniki-EU-Gipfel gibt. Die versuchen ein bisschen ja, von der typischen sozusagen Szene anarchistischen Organisierung wegzukommen hin zu einer ja, größeren Koordinierung griechenlandweit. Die andere Gruppe, mit der wir uns sehr ja, ausgetauscht haben, ist die Gruppe Terminal 119. Das war uns auch wichtig, um einen anderen Blick auf Griechenland zu bekommen, weil dort ja, ein sehr starker gesellschaftlicher Rassismus auch vorherrscht und ja, natürlich Antisemitismus in Griechenland als Thema, besonders in radikalen Linken, nicht so erarbeitet worden ist. Und Terminal 119 ist eine Gruppe, die versuchte, ja, diese Themen in Griechenland ein bisschen anzusprechen. Mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. Ja, aber wir fanden diesen Austausch sehr interessant. Ja, jetzt werde ich ein paar Sachen zu der Situation in Griechenland erzählen. Ja, wir gehen ein bisschen mit der aktuellen Krisensituation, mit den Maßnahmenwahnsinn, der da gerade vollzogen wird, aber auch mit den Reaktionen auf die Krise auf der Straße. Eigentlich ja, mache ich so Veranstaltungen über zwei Stunden hinweg. Ich werde heute versuchen, das alles in 15 Minuten einzupacken. Falls Leute noch speziellere Fragen zum Thema Griechenland haben, ich werde sehr vieles einschneiden. Ja, gerne Fragen für Diskussionen dann aufheben. Ja, wie allen bekannt ist, das internationale Kapital und die Staatengemeinschaft international versucht in Form der Troika und mit dem griechischen Staat das Land seit Anfang 2010 in ein schwieriges Tierfeld einer neuen Staatspolitik zu verwandeln. In den Schlagwörtern von der riesigen Staatsverschuldung und dem unmittelbaren Staatsbankrott soll eine Elendsökonomie installiert werden, die Disziplinierung der Lohnabhängigen und die Senkung der Löhne legitimiert werden, um in einer exemplarischen Aktion die Ansprüche und Forderungen der Lohnabhängigen einzudämmen und bis jetzt erkämpfte und vermeintlich gesicherte Positionen einzukassieren. Nach den europäischen Vorbildern, wie das des uns allen bekannten Exportweltmeisters Deutschlands, soll die Ökonomie durch die Auspressung der Lohnabhängigen, das heißt auch verstärkter Einsatz von Teil- und Leiharbeit und offensive Verwaltung der Arbeitslosigkeit wieder in Aufschwung gebracht werden. Das gesunde Wachstum soll wiederhergestellt werden. In Griechenland, wie auch in Italien, sind deshalb inzwischen sogenannte Technokratinnen und Spezialistinnen auf Basis einer ominösen Einheitsregierung aktiv. Die können krisenpolitische Maßnahmen in Europa maßgeblich von Deutschland mitbestimmt, ohne Rücksicht auf die nächsten Wahlen durchsetzen. Losgelöst von den Legitimationsprinzipien selbst der bürgerlichen Demokratie. Die sogenannten Krisenmaßnahmen haben im Jahr 2011 und 2012 ein neues Niveau erreicht, wo 2010 schon die Löhne gekürzt wurden, Steuern erhöht wurden und das Versicherungssystem durchmischt wurde, durch den die Menschen in Griechenland Neuerungen des Maßnahmenwahnsinns. So werden und sollen Privatisierungen vorangetrieben werden. Von Bahngesellschaft Ostsee bis zur Bahngesellschaft Orte, wo zum Beispiel auch die Deutsche Telekom beteiligt ist. Überall sollen private und vor allem ausländische Investoren wieder mit einsteigen. Dabei dieses Jahr weitere Leckerbissen, wie zum Beispiel weitere Entlastungen im staatlichen Sektor, neue Regeln für das Einstellungsverhältnis und Privatisierung bis zu 50 Milliarden Euro, die bis 2015 erreicht werden sollen. Die Kontrolle und Beobachtung einzelner Ministerien soll durch die Troika ausgeweitet werden. Reaktionen gegen diese Maßnahmen müssen aber vom Staat eingeplant werden. Kämpfe der Lohnabhängigen finden weiterhin auf täglichem Niveau statt. Obwohl die Presse der sozialdemokratisch beeinflussten Massengewerkschaften perfekt funktioniert, um größere Sektorenstreiks oder effiziente Generalstreiks zu verhindern, finden sich einige Lohnabhängigen abseits der Gewerkschaftskontrolle zusammen. So werden einzelne Firmen wie die Telefongesellschaft eben bestreikt oder es wird sich gegen Entlassung kollektiv gewehrt. Einige organisieren sich in Basisgewerkschaften, andere in Stadtteilversammlungen, andere helfen einfach ihren Kollegen. Die uns bekannte kommunistische Gewerkschaft Parme zwingt sich auch ab und zu spektakulären Aktionen. Das Finanzministerium wird mal besetzt oder der Hafen blockiert. In letzter Zeit mehren sich auch langfristige Besetzungen von Arbeitsplätzen, von Fabriken bis Krankenhäusern. Dort wird sich gegen Lohnkürzungen und Entlassung gewehrt. In Kelatea, ein Dorf in der Nähe Athens, wo eine Müllanlage gebaut werden sollte, gab es im letzten Jahr wochenlange Straßenschlachten gegen die Staatsmacht und effektive Blockaden. Dort wurde übrigens zum ersten Mal auch wieder seit der Diktatur Wasserwerfer eingesetzt. Ein ähnlicher Kampf scheint sich auch aktuell gerade in Kalkabria in der Region Thessaloniki zu entwickeln, wo eine Mülldeponie unter Polizeieinsatz durchgesetzt werden soll. Diese lokalen Kämpfe, sei es gegen Mautgebühren, wie von der Kampagne Wir zahlen nicht, und Bauten und gegen Bauten von Müllanlagen, finden in den letzten zwei Jahren größere Verbreitung. Vor und während des Sommers machte auch eine andere Art der Bewegung auf sich aufmerksam. Eine Bewegung, wie wir sie aus Spanien kennen, die Bewegung der Empörten, entstand mit Vorbild aus den Städten wie Spanien und hat sich in verschiedenen Städten in Griechenland verbreitet. Mobilisiert durch Facebook und sozialen Netzwerken trafen tausende Menschen auf den zentralen Plätzen des Landes, um ihre Wut gegen Regierung, Parteien, IWF und EU erstmal deutlich friedlich auszuverlagern. Allein auf dem Sidama-Platz in Athen versammelten sich an einigen Tagen Hunderttausende von Menschen, die sogenannten Empörten. Dieser Protest sieht anders aus als der uns bekannte 5. Mai 2010, an dem in einer Bank drei Menschen ums Leben kamen. Tausende Menschen, viele aus der Mittelschicht, der sogenannten Mittelschicht, die friedlich mehr Demokratie und Rechte fordern. Einige von ihnen tragen Griechenland-Fahnen. Andere setzen sich aber vor Versammlungen dafür ein, dass Patrioten kein Podium finden. Ein problematischer Spagat. Seit dem Ende der Sommerpause laufen die Proteste wieder auf Hochtouren. Zwar ohne Empörte, aber mit täglichen Kämpfen, Streiks und Besetzungen. Im Staat Griechenland ist eindeutig das Chaos ausgebrochen. Der Druck auf die Region erhöht sich von Tag zu Tag. Und dies nicht nur durch die Troika, sondern durch die Menschen, die das normale Funktionieren des Staates lahmlegen. Ich könnte jetzt eine Reihe von Protesten erwähnen, die im letzten Jahr bis jetzt stattgefunden haben. Das beginnt mit den Messeprotesten in Thessaloniki, wo der Ministerpräsident jedes Jahr eine Rede zur Lage der Nation und Lage der Wirtschaft hält. Dort haben auch Tausende von Menschen versucht, im September 2011 diese Messe und diese Rede zu stürmen. Leider nicht erfolgreich. Außerdem eine andere Protestwelle, die nach dem Sommer begann, war Proteste gegen die Bildungspolitik. Man muss da wissen, dass in Griechenland im Sommer eine Bildungsreform im Parlament durchgesetzt worden ist, extra im Sommer, bevor die Unis anfangen, werden sich dort Menschen nicht wehren. Aber es gab sofort nach dem Sommer eine Welle von Besetzungen und Unibesetzungen und vor allem Schulbesetzungen. Leider haben diese Proteste nicht sozusagen die Massen erreicht, wie sie das im Jahr 2006, 2007 erreicht haben. Aber auch im staatlichen Sektor gehen die Kämpfe weiter. Ministerien werden weiterhin täglich besetzt von den verschiedensten Leuten, sei es von Leuten, die im Archäologischen Museum arbeiten oder einfach im Krankenhaus zu arbeiten oder in den Ministerien selbst. Tägliche Streiks und wilde Streiks finden statt, zum Beispiel im Transportwesen oder in der Müllabfuhr, wo zum Beispiel an jeden Wochen lang der Müll meterhoch oben lang. Auch im privaten Sektor wird sich massiv gegen Entlassungen und Lohnkürzungen gewehrt. Ein wichtiger Termin war der Generalstreik 1920. Oktober, wo ja, zum zweiten Mal in der Geschichte Griechenlands wieder ein 48-stündiger Generalstreik ausgerufen wurde, wo man auch sah, dass die Gewerkschaften langsam ja, den Druck nicht mehr aushalten konnte. Dieser Tag war auch gekennzeichnet um die Schlacht ums Parlament, um die Vorreiterrolle der Linken, wo die Kommunistische Partei, die stalinistische Kommunistische Partei, ihre historische Rolle als Ordnungsmann wahrnahm und zusammen mit der Polizei den Parlamentsplatz ja, vollkommen auflöste. Weitere Termine natürlich sind der klassische 17. November, der immer an die Militärdiktatur erinnert. Dort haben sich auch wieder Tausende von Menschen eingefunden. Ein neuer Höhepunkt, vielleicht was euch auch aktuell im Kopf, also die Bilder im Kopf sich füllen, waren die Proteste im Februar 2012, denn die technokratische Regierung im Parlament das zweite Reformpaket verabschiedete, was wieder neue Maßnahmen beinhaltete, verstanden sich hunderttausende Menschen in Athen und in anderen Städten auf der Straße Gehör. Ein 48er Generalstreik wurde wieder ausgerufen. Das Parlament wurde versucht, blockiert zu werden. Supermärkte und Waffenläden wurden geplündert. Banken und andere symbolische Gebäude brannten. Stundenlange Straßenschlachten wurden mit der Polizei geführt. Und dies alles nicht nur in Athen, sondern landesweit. In allen Städten bis auf den Inseln. So viel zu den Kämpfen. Es gibt aber auch eine andere Seite in der griechischen Normalität, wie wir sie nennen. Beunruhigende Zeiten sind ausgebrochen. Teile der Bevölkerung Griechenlands wenden den Blick von den Parteien, Regierung, EU und IWF ab. Ein Blick nach unten hat sich verselbstständigt. Das Übel der Misere sind viele Immigranten und den sozialen Kannibalismus, der nach ihrer Ansicht besonders in den Straßen Athens tobt. Parallel versuchen Staaten und Medien, diesen Blick mit Berichten über die Misere eine Legitimationsbasis zu bieten. Der Effekt ist klar. Patriotisches Handeln im Sinne der nationalen Einheit, rassistische Hetze und fast tägliche Pogrome gegen Migrantinnen, parallel auch ein Krisennationalismus, nicht nur im rechten Lager, sondern im konservativen und auch aus der linken Ecke. Der letzte Mai 2011 zeigt, wie sowas aussehen kann. Am Tag vor dem Generalstreik des 11. Mai wurde in der Nacht ein 44-jähriger Grieche im Zentrum Athens wegen einer Kamera auf der Straße erschossen. Er wollte gerade seine schwangere Frau ins Krankenhaus bringen. Die Medien liefen sofort heiß aufs Thema. Ein Augenzeuge meint, aus dem 5. Stock gesehen zu haben, dass es entweder Marokkaner oder Algerier waren, die den Mord begangen sind. Was die Medien später nicht erzählten oder merkten, der Augenzeuge selbst organisierte das lokale Bürgerkomitee und steht in Verbindung mit der faschistischen Organisation Goldene Morgendämmerung. Am selben Tag schon versammelten sich an der Todesstelle auf Initiative dieses ungewissen Bürgerkomitees Anwohnerinnen, Konservative und Faschisten, um für einen sauberen Stadtteil zu demonstrieren. Wir reden jetzt aber nicht von Massen, vielleicht ein paar hundert. Unter dem Schutz der Polizei zogen sie als Demonstration durch die Innenstadt. Dabei wurde schon am ersten Tag des Protests in Begleitung der Hundertschaftseinheiten Migrantinnen mit Messern gejagt, der Platz Victoria in Athen, im Zentrum Athens gesäubert und zwei besetzte Häuser angegriffen. Bis zum 16. Mai herrschte in der Region ein Ausnahmezustand. Die Rechten tourten weiter rum und veranstalteten Pogrome. Anarchistinnen konnten nichts weiter machen, als ihre Häuser zu beschützen. Große Teile der Szene waren durch den Generalstreik und der darauf folgenden Antirepressionsdemo abgelenkt. Oder sehen leider das Handeln von manchen Bürgern, lediglich als Nebenwiderspruch des sozialen Krieges ertobt. Mehrere Migranten landeten im Krankenhaus. Ein Messer aus Bangladesch starb, als ein zweibesetztes Motorrad vorbeifuhr und ihm mit 10 Messerstichen angriff. Diese Tage im Mai sind nur ein trauriges Beispiel der neuen Entwicklung. Rassistische Angriffe haben in allen Ecken Griechenlands in den letzten 2 Jahren abzugenommen. In der Hafenstadt Igoumenitsa hat die Polizei die Flüchtlingssiedlung geräumt bzw. zerstört und alle dort Anwesenden verhaftet. Thema ist weiterhin auch die Grenze zur Türkei im Norden Griechenlands. im Norden Griechenlands, wo ein Mauerprojekt an der Mexiko-USA geplant ist. Die Pogrome gegen Migrantinnen halten besonders im Zentrum Athens, aber auch in den umliegenden Ortschaften weiterhin an. Am Platz von Agios Panteleimonas im Zentrum Athens herrscht mittlerweile eine nationalbefreite Zone. Außerdem in den letzten zwei Monaten eine neue Situation. Die Partei Laos war auch in der Regierung vertreten, in dieser Einheitsregierung, bis sie natürlich die letzten Maßnahmen nicht zugestimmt hat und aussteigen musste. Ziel natürlich die nationale Einheit um jeden Preis. Damit verbunden auch ein Aufschwung der neuen Rechten, aber auch klassischer Neonazis. Jetzt wird sogar die Goldene Morgendämmerung, die klassische Neonazi-Partei in Griechenland, auf 3,5% gehandelt und kommt somit ins griechische Parlament ein. Parallel auch in der Stadt Angriffe von Stadt und Polizei auf Kleinhändler migrantischer Herkunft, die auf täglicher Basis passieren, um den Schutz der lokalen Geschäfte, des lokalen Marktes in der Krise zu gewährleisten. Griechische Normalität 2, der Staat und seine Maßnahmen. Der staatliche Gegenangriff auf die anwachsende unzufriedene Menge an Menschen ist schon seit Dezember 2008 im vollen Gange. In Form von konsequenter, ideologisch gerichteter Medienarbeit und Vertiefung der Repression versucht der Staat mit all seinen zur Verfügung stehenden Herrschaftsapparaten spätestens seit dem Ende der Dezemberrevolte die innenpolitischen Gegebenheiten im Griff zu bekommen, um mögliche Unruhe und weitere Aufstände zu unterbinden. Nicht umsonst wurde das Ministerium für innere Sicherheit im Ministerium zum Schutz der Bürger umbenannt. Parallel zum gewünschten Medienaspekt verfolgt der Staat den weiteren Ausbau seiner innenpolitischen Repressionsmaschinerie in Form der praktischen Aufstandsbekämpfung. An dem Punkt wurde und wird gerade nicht in Griechenland gespart. Für die Bekämpfung der oft ausufernden Straßenproteste wurde die neue Motorradeinheit Delta der griechischen Polizei kreiert, die ähnlich wie im Iran direkt in Demonstrationen reinfließt und dann losprügelt, die Demonstrationen zu teilen. Eine weitere neue Motorradeinheit namens Vias wird seit kurzem massiv nach dem und Thessaloniki eingesetzt. Hunderte doppelt besetzte Motorräder patrouillierten Tag und Nacht durch die Stadtteile, um mögliche Straftaten zu verbinden. Die stärkere Präsenz auf der Straße legt sich auch auf Stadtbild aus. Stationierte Waldpolizisten im Zentrum Athens und Thessalonikis oder in Szeneviertel wie Exarchia im Zentrum Athens. Rassistische Kontrollen und willkürliche Verhaftung. Auch die Taktik der griechischen Waldpolizei hat sich geändert und als deutsche Vorbild der Hundertschaft orientiert. Dies bedeutet mehr Einkesselung, mehr Verhaftung. Die Antiterror-Einheit des Staates wird auch weiter ausgebaut. Hausbesuchungen mit Verhaftung und folgender Untersuchungshaft, konstruierte Terrorverdächtigung und technologische Überwachung haben sich seit September 2008 als Praktiken etabliert. Besonders in den letzten Wochen zeigten sich der Polizeistaat im Zuge von Gewerkschaftsdemos bzw. Generalstreiks seine Strategien verschärft. Massive Vorkontrollen und Gewahrsamnahmen. Von der Schließung von U-Bahn-Stationen bis zur Abriegelung ganzer Stadtteile. Bei den direkten Konfrontationen werden mittlerweile Wasserwerfer bereitgestellt und Gummigeschosse eingesetzt. Wie beim Angriff auf die Jura-Fakultät, der besetzten Jura-Fakultät am letzten 12. Februar. Wie geht es aber weiter in Griechenland? Einiges ist festzuhalten. Die sogenannte Mitte ist auch auferstanden. Menschen, die vorher 2004 erstmal die griechische EM mitgefeiert haben, als Millionen von Leuten in der Straße Athens mit griechischen Fahnen zugejubelt haben, befinden sich jetzt auch auf die Straße. Sie sind auf dem Sofa auferstanden. Zweiter Punkt, die Linke besitzt bei diesem Prozess, bei den Krisenprotesten, auch eine bestimmte Position. Sie vertritt die Propaganda einer vereinten Linken. Verschiedene Parteien, wie die Partei Syriza, versucht in den letzten Monaten besonders hin zu den Wahlen ein größeres Linksbündnis zu schaffen, um eine linke Alternative anzubieten. Der anarchistische Raum nach dem Dezember 2008 ist in eine Art Labeling zurückgefallen. Jeder versucht wieder seine Identität, seine Theorie, seine Ideologie voranzutreiben. Verschiedene Ansätze, verschiedene Strategien. Zum Beispiel gibt es einen gewissen Sozialanarchismus in verschiedenen Gruppen vertreten, um nahe den Unabhängigen zu agieren. Das bedeutet, sie unterstützen die Stadtteilversammlung oder Betriebe, die in die Selbstverwaltung gehen. Dann gibt es natürlich einen aufständischen Anarchismus, der auf die Straße gerichtet ist, auf den Kampf gegen die Polizei. Oder ein individueller Anarchismus, der eigentlich Parallelstrukturen aufbaut, aber mit der ganzen sozialen Bewegung nichts zu tun haben möchte. Interessant ist aber dabei, was ein bisschen mit der Entwicklung des anarchistischen Raums seit den 70er Jahren zusammengeht und besonders nach der Dezember 2008 aktuell ist, ist die Entwicklung von Basisgesellschaften. Das Vertrauen in den Massengesellschaftsapparat sinkt. Individuen suchen nach Alternativen, um ihrer Wut und Kampfbereitschaft Ausdruck zu verleihen. Besonders am Arbeitsplatz, aber auch im Stadtteil. Neue Praktiken, auch im Bereich der staatlichen und privaten Dienstleistungen, wo neben Streiks auch effektive Bürobesetzung stattfinden. Damit zusammenhängt eine Praxis der Selbstorganisierung in der Ausbildung, Arbeit oder im Viertel. Oft ist es auch eine Notwendigkeit zum Überleben, wo die Familie mal wieder eine einmalige Rolle einnimmt. Aber den Protest, der hier immer rüberkommt, der aber auch in Griechenland entscheidend ist, ist der Protest auf dem Sindarmer-Platz. Immer noch bleibt er zentralisiert dort. Alle Kameras bleiben dort gerichtet. Alle sammeln sich bei diesem Fest des Appells. An wen eigentlich? Das wissen die Leute selber. Jeder hat eine andere Erklärung. Hin zur Regierung, hin zu EU oder IWF oder gegen Spekulanten und Banker. Kleine KPs streiten sich mit den großen KPs um die Vorreiterrolle der Proteste. Anarchos genießen dabei die traditionelle Mittagssonne und danach den Mittagsreis und übernehmen eigentlich den Wunsch linker Parteien, das Parlament zu stürmen. Außerdem die Entwicklung der Repression seit Dezember 2008. Der Staat, wie oben gesagt, lernt schnell dazu, sowohl praktisch, aber auch medial mit den Protesten umzugehen. Wie auch beim Krisenlabor Griechenland in dem Buch erwähnt, wird die Rechnung bis jetzt ohne den Weg gemacht. Wie es weitergeht, bleibt spannend. Wir befinden uns sicher eines, auch mittlerweile interessanten Befriedungsprozess zwischen Massenprotesten und Wahlen. Klar ist das politische Feld Griechenlands, die politische Landschaft sich ändern wird. Weg von der klassischen Zwei-Parteien-Demokratie hin zu neuen Ufern. Die diversen, die Sozialdemokratische Partei oder die konservative Partei stehen vor Schreibungsprozessen. Die ganzen Wahlumfragen sehen gerade so aus, dass nicht eine Partei, wie üblich bis jetzt, die vollkommene Mehrheit erlangt und selber regieren kann. Es gibt auch einen klaren Ruf nach rechts, der beunruhigend ist. Und dieser ganze politische Umwälzungsprozess bringt eine Falle, dass Menschen sich auf die Entscheidung, linke oder rechte Koalitionen zu wählen, einlassen werden. Dies alles bedeutet, es bleibt garantiert spannend. Denn die geschichtliche Entwicklung in Griechenland ist wissend eine andere als die deutsche. Es ist eine Geschichte von Kämpfen, von Revolten. Es gibt auch neue Kampfformen, die sich entwickeln. Erste Selbstverwaltungsansätze, zum Beispiel die Zeitung Elektrophobia, die im letzten Dezember eingestellt worden ist, weil sie es nicht mehr leisten konnte, aber jetzt im Februar 2012 wieder angefangen hat, selbstverwaltet die Zeitung wieder rauszubringen. Bis zu Ideen der Übernahme städtischer Infrastruktur, wie von unseren Genossen in Thessaloniki, wo eine Initiative gegründet worden ist, um das lokale städtische Wasserwerk zu übernehmen, um es vor der Privatisierung zu retten. Aber auch die Not steigt von Tag zu Tag. Die Lage in den Krankenhäusern verschlimmert sich. Es fehlen, es sollten in diesem Jahr 11.000 Bypass-Operationen stattfinden. Es haben nur 9.000 stattgefunden. Was mit den restlichen 2.000 passiert ist, weiß keiner. Die Apotheken hören auf, Medikamente an die Leute zu liefern, weil sie nicht mehr darauf vertrauen, dass sie durch die Sozialversicherung, durch die staatliche Sozialversicherung das Geld wiederbekommen. Obdachlose mehren sich in Griechenland. Besonders jetzt im kalten Winter sind einige Menschen gestorben. Viele Menschen verlieren weiterhin ihre Wohnung, ihre Arbeit. Viele dieser Menschen flüchten nicht nur in politische Kämpfe, aber verlassen gerade auch Griechenland auf dem Weg zu einer ungewissen Zukunft. Und damit endlich, zum Beispiel ist es auch gerade so, dass viele Leute auch in Deutschland ankommen. Wir hatten den Fall, dass in Köln eine Person ankam, die meinte, ohne Job, ohne Ausbildung und ohne irgendeinen Kontakt, es in Deutschland zu versuchen. Und ich glaube, diese ganze Situation zeigt ein bisschen die Dramatik der ganzen Situation aus. So, und damit endlich und geht es weiter an die Genossen von Einstein.
Ja, vielen Dank für deine Entschuldigungssituation in Griechenland. Noch der Hinweis erstmal, dass die Veranstaltung gezeichnet wird. Wird vielleicht auch einen Raum für konkrete Nachfragen jetzt einbauen. Wenn ihr möchtet, dass eure Wortmeldung auf dem Aufnahmegerät erscheint, dann sagt es vor, dann schneiden wir es nach wieder raus, kein Problem. Genau, gibt es konkrete Nachfragen jetzt erstmal dazu? Vielleicht können wir Diskussionen dazu am Ende, die Diskussion am Ende führen, mit dem zweiten Teil des Inputs zusammen.
Ich habe eine sehr konkrete Frage.
Vielleicht kannst du auch das Mikrofon benutzen, wenn du Lust hast.
Kurze Anmerkung, wenn es um Kämpfe geht, die in der letzten Woche stattgefunden haben, wir sind gerade sehr viel unterwegs, dann habe ich nicht so die Zeit, zu jedem Kampf die Details zu kennen. Insofern, ja, ein bisschen Verständnis.
Ich habe eher eine allgemeine Frage. Es gab immer wieder die Gerüchte, dass auch deutsche Polizisten in Griechenland eingesetzt wurden. Weißt du darüber was?
Nee, darüber weiß ich nichts. Ich halte das auch für ein Gerücht erstmal. Also klar gibt es eine Zusammenarbeit zwischen deutscher Polizei, also auch die europaweit läuft. Aber das hat erstmal mit Austausch von Strategien und Taktiken zu tun. Wie ich auch vorhin erwähnt habe, ja, ändern sich ja die Strategien in Griechenland und passen sich an den deutschen, europäischen Modell an. Aber konkret sind da keine Hundertschaft bis jetzt aufgetaucht.
Ja, hallo, ich bin Stefan von der ATVL. Ja, ich muss mich noch ein bisschen mit der Technik vertraut machen. Nochmal einen kleinen Überblick gebe ich jetzt nochmal über die inhaltliche Ausgangslage von den M31-Protesten. Ja, natürlich, wir klären vielleicht auch nochmal den Hintergrund wegen diesem Aktionstag. Im Hintergrund steht natürlich auch unser Konzept des internationalen Antinationalismus. Das ist schon so ein bisschen angeklungen jetzt bei John, was wir damit meinen. Also ein Protest, der sich jetzt nicht irgendwie an Standortinteressen orientiert oder auch dieses Beispiel von Antifa-Teheran. Das waren alles so schon ja, Dinge, die aus diesem Konzept entstanden sind. So auch diese M31-Geschichte. Ich nehme mal das Mikrofon in die Hand, das war alles ein bisschen irritiert. Ja, also die Krise des Kapitalismus ist eine Überproduktionskrise. Das heißt ja immer, ja, kapitalistische Krisen, das ist irgendwie so Spekulation und daher ist das ausgelöst worden. Aber Kapitalismus ist an sich immer Spekulation, Warenproduktion heißt immer Spekulation. Ich spekuliere immer darauf, wenn ich eine Ware produziere, dass sie auch verkauft wird. Aber ob das denn so eintrifft, das weiß ich natürlich vorher nie. Es gab in den 70er Jahren eine Krise, eine Verwertungskrise. Die ist allerdings nicht so heftig eingeschlagen. Es ließen sich gewisse Profite auch nicht mehr verwirklichen im Kapitalismus. Was passiert ist, ist halt, dass man quasi nochmal Profite oder die Krise versucht hat hinauszuzögern, indem man den Finanzmarkt nochmal vergrößert hat. Da gab es verschiedene Gesetzesinitiativen, Trennung, Auflösung in den USA von der Trennung von Geschäftsbanken und anderen Banken und also diese Details, glaube ich, auf die muss man jetzt nicht so eingehen. Jedenfalls ist dadurch, konnte es dadurch gelingen, für den Kapitalismus die Krise um 30 Jahre zu verschieben. Dieser Prozess wird in der Wissenschaft auch als Finanzialisierung bezeichnet, also in der marxistischen Debatte.
Ich muss ein bisschen weiter weg.
Okay. Ja. Diese Phase wird in reformistischen Kreisen Neoliberalismus genannt. Und jetzt heißt es, naja, auch in diesen Kreisen, naja, der Neoliberalismus ist tot, das hat alles kein Konzept mehr, das geht alles nicht mehr weiter, aber irgendwie erweist sich doch der Neoliberalismus als ein Untoter. Denn das Einzige, was passiert ist, dass mit dem Crash des Neoliberalismus nur die Utopie des Kapitalismus verschwunden ist. Aber eigentlich geht der Neoliberalismus in verschärfter Form weiter. Also Sparprogramme, Privatisierungsmaßnahmen, Schuldenbremsen, Rettungsschirme ergänzen das. Und auch die Eigentumsverhältnisse verschärfen sich, die Wettbewerbsfähigkeit ebenfalls. Und so eine allgemeine Weltmarktkonkurrenz verschärft sich im Zuge der Krise rasant. Und es ist halt schon komisch, dass jetzt ausgerechnet diese Maßnahmen, also die Schuldenbremse und so weiter, die ja im Kern neoliberale Politik sind, dass uns die Leute jetzt erzählen, die sagen die ganze Zeit, okay, die neoliberale Politik ist gescheitert, dass uns jetzt aus der Krise die neoliberale Politik helfen soll, wie auch immer das gehen soll. Was eine Hoffnung war von der Linken, dass jetzt in der Krise auch eine Kritik am Kapitalismus als Ganzes entsteht, die zur Hoffnung wurde leider herbe enttäuscht. Und der Kapitalismus zeigt sich mal wieder als extrem wandlungsfähig. Und stattdessen wird jetzt versucht, nach Schuldigen zu suchen. Also im einen Fall sind es entweder rachgierige Manager oder es sind faule Arbeitslose oder in dem Fall sogar ganze Staaten, die in Maßlosigkeit und über ihren Verhältnissen gelebt haben. Und dass diese, dann einhergeht natürlich auch so eine, gerade aus der Weltmarktstellung jetzt in Deutschland, so eine sozialchauvinistische Ideologie nach dem Motto, naja, Deutschland hat so alles ganz richtig gemacht, aber die Krise ist doch eher so eine Schuld dieser Pleite Griechen und ja, und jetzt ist die Lösung diese Verschärfung der neoliberalen Politik. Diese Austeritätspolitik, die wird dann als Lösung gepriesen, aber es ist natürlich eine Lösung, die nicht so weit reicht, weil irgendwie müssen ja auch die ganzen Waren, gerade als Exportweltmeister der Herzen, die müssen ja auch irgendwo abgesetzt werden. Und das geht natürlich zunehmend schlechter, während wenn in Europa die Nachfrage einbricht. Zu den verschiedenen Protesten, die es gegeben hat, sind wir jetzt geteilter Meinung. Prinzipiell ist es natürlich, waren wir erstmal froh, dass sich überhaupt irgendwas in Deutschland bewegt, nachdem man so das Gefühl hatte, so die Leute, so herrscht eine offene Freude darüber, dass man jetzt endlich mal wieder auf der Seite des Weltmarktgewinners sind und so nach unten in so einer sozial-chauvinistischen Art und Weise treten kann. Aber eine Systemfrage wurde in diesem Protest überhaupt nicht gestellt oder so eine antikapitalistische Perspektive konnten wir überhaupt nicht wahrnehmen. Und auch zumindest auch beim Occupy Camp in Frankfurt, wo wir waren, ist auch teilweise eine völlige Unkenntnis darüber, was Kapitalismus eigentlich meint. Für uns ist wesentlich, wenn wir von Kapitalismus sprechen, dass wir von Warenproduktion und Lohnarbeit sprechen und Warenproduktion ist im Kern schon spekulativ. Und Lohnarbeit heißt Ausbeutung, Rente, Rasen. Und solange es diese Eigentumsverhältnisse gibt und Lohnarbeit, werden wir auch von Kapitalismus reden können. Und für unser Problem ist jetzt auch nicht irgendwie der Neoliberalismus oder dass der Kapitalismus irgendwie schöner runter sein soll. Obwohl wir natürlich sagen, so eine gewisse, sind wir natürlich gegenüber reformistischen Perspektiven erstmal aufgeschlossen, aber natürlich wollen wir eher einen Kapitalismus, der uns gewisse Vorzüge gibt, zum Beispiel umsonst studieren oder so weiter, wissen aber immer, dass diese Ergebnisse, die dort erzielt werden, erstens erkämpft werden müssen und zweitens hängen sie natürlich auch ab vom Weltmarkterfolg des eigenen Standortes, sind damit sowieso im Kapitalismus immer prekär und befinden sich immer auf der Kippe. Ja, die Sparprogramme sollen, erzählt man uns, sollen die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und wir würden das als so eine Art Agenda 2010 für ganz Europa interpretieren. Und auch daran sieht man wieder, dass diese Wettbewerbsfähigkeit natürlich zulasten der Lohnabhängigen gehen und jetzt nicht irgendwie zum direkten Glück der Menschen führen. Und Deutschland gibt natürlich hier maßgeblich auch die Politik vor. Erst hat man mit Agenda 2010 extrem günstige Bedingungen geschaffen, um sich auf dem Weltmarkt durchzusetzen. Und nachdem man das geschafft hat und unter anderem Griechenland wieder konkurriert hat, wo zum Beispiel stärkere Gewerkschaften, die diesen Prozess verhindert haben, versucht nun Deutschland das nochmal durchzusetzen. Und dieses, dieses deutsche Europa, das diese Sparmaßnahmen durchsetzen möchte, hat natürlich auch Institutionen, die dafür sorgen. Und eine Institution, die wir ja auch in Frankfurt als Protestziel rausgesucht haben, ist die EZB. Die EZB ist jetzt keine normale Geschäftsbank wie die Deutsche Bank. Die EZB ist eine politische Institution und in dem Sinne auch ein politisches Werkzeug, um politische Interessen durchzusetzen. Und ich würde sagen, wir können nachher nochmal genauer in die Inhalte einsteigen, in die Diskussion. Aber ich würde zumindest schon mal sagen, also wer sich gegen die Demo, gegen die EZB stellt, der steht an der Seite Deutschlands. Ja, hier sind jetzt einfach nochmal die Minimalziele oder die Minimalkonsens in der M31. Das sind die Punkte, mit denen wir auch die Bündnispartner europaweit gefunden haben, dass wir gesagt haben, okay, Kapitalismus ist an sich ein krisenhaftes System. Das ist jetzt nicht irgendwie die Schuld von der falschen Politik. Wir wollen eine antinationale Solidarität haben, also eine, die sich distanziert von Standortinteressen oder anderweitigen nationalen Grenzen akzeptiert. Wir wollen eine Selbstermächtigung, also quasi zurück zum Politischen und gegen und für eine Antipolitik. Zur Selbstermächtigung zählen zum Beispiel solche Beispiele wie dieses Wasserwerk in Thessaloniki, was angeeignet werden soll. Und das möchten wir auch in konkreter Solidarität unterstützen, beispielsweise die Firma, die das privatisieren will. Die hat noch in Deutschland 200 Filialen, da können wir uns vorstellen, aktiv zu werden. Und natürlich wehren wir uns auch aktiv gegen reaktionäre Krisenlösungen. Und also egal, ob das jetzt antisemitische sind oder anderweitige sozialchauvinistische und was es da alles gibt. Ich denke, darüber wurden auch schon ziemlich viele Veranstaltungen gemacht, da muss ich jetzt nicht mehr so genau drauf eingehen. Und für uns ist halt wichtig, jetzt im Gegensatz zu vielleicht anderen Protestbündnissen, die sich im Zuge der Krise gebildet haben. Wir wollen jetzt nicht diesen Event haben, 31. März und dann ist alles vorbei, sondern M31 soll so eine dauerhafte Organisierung von Linksradikalen in ganz Europa sein. Wir wollen den inhaltlichen Austausch danach auch haben. Wir diskutieren jetzt teilweise auch mit den Bündnispartnern europaweit über Inhalte. Das bringt auch ziemlich viel, weil Diskussionen in den verschiedenen Ländern sind recht unterschiedlich, aber es gibt auch eine Annäherung. Wir planen auch in Zukunft vielleicht sowas wie einen Kongress und weitere Aktionen. Oh, ich bin schon wieder zu nah dran, Entschuldigung. Und wir wollen die gegenseitige Unterstützung in sozialen Kämpfen weiter ausbauen. Und man sieht es auch gerade in Griechenland, es hat dort x Generalstreike gegeben. Es hat dort so viele Riots gegeben und es hat sich an der Politik konkret vor Ort einfach nichts verändert. Und da ist auch die Einsicht mittlerweile soweit, dass man sagt, dass wenn nicht in Deutschland zum Beispiel auch ein Druck aufgebaut wird, dann kann sich auch in Griechenland können die Kämpfe gar nicht erfolgreich werden. Das heißt, für die radikale Linke stellt sich zwangsläufig so die Frage der europäischen Verletzung gegen das gegen die Politik Europas und das Kapital Europas.
Ist jetzt einfach. Ja, genau. Aber da irgendwie. Du kannst es bei mir lesen.
Oder vielleicht mal kurz, wenn es da nochmal konkrete Nachfragen gibt, kann man die auch stellen und dann irgendwie machen wir kurz so hartfeste Mobilisierung bzw. so ein paar Punkte, wie es in Frankfurt aussehen könnte, damit wir dann später noch Zeit für die inhaltliche Diskussion haben. Deswegen vielleicht jetzt nochmal kurz nachfragen, wenn es konkrete sind.
Genau, also wenn es konkrete Verständnisfragen gibt und ich würde sagen, den Diskussionsteil, den können wir nach der Veranstaltung anstellen. Ja.
Größere Aktionen, die auch den eigenen Stellenwert vielleicht haben.
wollen so ganz praktisch zeigen, was antinationale Solidarität heißt. Und wir machen diese Demo vor der EZB. Wir wollen allerdings auch lokale Kämpfe miteinander verbinden. Also die EZB natürlich, haben wir uns rausgesucht, weil es eine wichtige Institution für die europäische Politik ist. Aber wir haben uns auch die EZB rausgesucht, weil zum Beispiel in Frankfurt am Main, da gibt es eine gewisse Stadtpolitik, dass zum Beispiel diese Hochhäuser nur in dem Hochhausgürtel gebaut werden sollen. Das EZB-Hochhaus ist jetzt außerhalb dieses Hochhausgürtels, deshalb um die EZB, diesen Neubau in Frankfurt am Main, eine unglaubliche Gentrifizierung stattfindet. Dort verlieren viele Leute ihre Wohnung gerade oder werden aus den Wohnungen geschmissen. Die Verträge werden gekündigt. Und wir haben jetzt, unser Ziel war halt auch damit den konkreten Kampf in Frankfurt am Main gegen Gentrifizierung mit diesen Protesten zu verbinden. Deswegen gehen wir auch nicht zur EZB, sondern zum Neubau der EZB, zur Baustelle. Und in Griechenland wird es eine Demonstration geben, vielleicht auch mehrere. Es gibt in Griechenland aktuell schon Veranstaltungen und Versammlungen. Unser Konzept ist eher, dass die Leute nicht nach Frankfurt am Main kommen sollen, also aus den anderen europäischen Ländern, sondern dass sie bei sich vor Ort die sozialen Kämpfe halt quasi populär machen sollen oder unterstützen sollen. In Spanien die CNT wird zum Beispiel einen Generalstreik durchführen, das gehört auch zur M31. Die USI in Italien plant Ähnliches für Norditalien, dass dort in einigen Sektoren gestreikt wird. In Brüssel soll es, meine ich, eine Demo geben. In Wien wird es eine größere Kundgebung geben oder Demo. Und jeden Tag schließen sich ja auch noch neue Gruppen aus Europa an, die natürlich auch wieder neue Ideen einbringen. Wir haben eine recht gute Homepage, wo das auch alles dokumentiert wird. Und deswegen, also es wird sich da noch einiges tun in den nächsten zwei Wochen.
Okay, dann machen wir mit dem Mobilisierungsteil weiter. Da steht jetzt irgendwie nichts, deswegen geht es erstmal vor. Also allgemein ist es vielleicht feststellen, dass es eine gute Beteiligung gibt von linken Gruppen und Gewerkschaften aus mittlerweile Griechenland, Spanien, Polen, Österreich, Italien, Schweiz, Belgien sowie Niederlande, Dänemark, Ukraine und seit heute auch Portugal. Wer genau das kann man natürlich auf der Homepage besser nachlesen, das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Und deshalb schauen zumindest drei Länder auf jeden Fall größere Aktionen planen, was Griechenland, Italien und Spanien werden. Und das entwickelt eine ganz gute Dynamik, glaube ich. Gerade Griechenland gab schon Versammlungen für diese Aktion am 31. März, was auch eher ungewöhnlich ist meistens. Treffen die sich, glaube ich, zwei Wochen vorher vor den Aktionen machen. Und das zeigt, glaube ich, schon einen ganz guten Punkt. Dann gibt es noch Gruppen, mit denen Gespräche geführt werden, aus Frankreich, Schweden und Großbritannien, da wird sich dann noch zeigen, ob sie dazukommen oder nicht. Es gibt auch mittlerweile eine internationale Pressearbeit. Und um diese ganze Vernetzung weiterzutreiben, machen wir auch noch ein internationales Nachbereitungstreffen für Innerdiskussionen oder weitere Aktionen, je nachdem, was man sich dann auch vorstellen kann, um dieses Netzwerk weiter aufrechtzuerhalten, auch über diesen Aktionstag hinaus. Das ist zum Beispiel schon mal ein Plakat aus Griechenland. Das aus Spanien. Und genau, in Frankfurt, da haben wir diese bundesweite Demonstration gegen die EZB. Eben als politisches Instrument und die Durchsetzung von Sparprogrammen, als spezielle Krisenlösung. Das war ja natürlich eben schon mal erwähnt. Die Route wird auch gleich mal von Bild angezeigt, da muss ich auch nicht viel zu sagen. Ansonsten, Infrastruktur wird in der Aktionsallee geplant in Frankfurt von dem Rhein-Main-Treffen dort. Das wird dann alles auf der Homepage veröffentlicht, wo man Pamphlets bekommt und was für Infopunkte sind. Es werden auch noch Kundgebungen angemeldet in der Nähe der EZB, um dann eine andere Stelle zu bekommen. Und ansonsten haben wir natürlich, dass der Demo-Charakter offen sein soll, das heißt informativ. Aber das wird auch nicht alles bieten lassen werden, wie Wanderkette oder sowas, dann gibt es weitere Ideen, die man am Tag vor Ort dort sehen und bekommen wird. Und dann haben auch noch Gruppen zu einer Besetzung dieser, dieses Vortrags aufgerufen. Die haben jetzt nichts konkret mit M31 zu tun. Wir werden Aber sehen, was daraus entwickelt, ich denke, das kann man am Tag am besten irgendwie mitbekommen oder sich dann anschließen, wenn das dann passieren soll.
So, warte mal.
Genau, das ist nochmal die Route, kann man sich kurz angucken. Die führt an der jetzigen EZB vorbei und auch an dem Occupy Camp und geht dann zu diesem Bauplatz und endet am Ostbahnhof. Genau, das sind nochmal Bilder, da kann man sich vielleicht kurz angucken, wie es da aussieht. Allgemein ist es recht gut gesichert, aber ja, da hat man vielleicht mal einen Überblick. Jetzt noch zwei weitere. Ja, von bundesweit sieht es so aus, dass es schon viele regionale MI3-Bündnisse gegründet haben, die auch Veranstaltungen machen, also zum Beispiel in Hannover, Berlin und Hamburg gibt es schon Veranstaltungsreihen oder Workshop-Tage. Das wird natürlich begrüßt werden, gut, wenn solche Bündnisse gründen. Also es gibt ja Workshop-Tage und eben diese Veranstaltungsreihen. In Hannover zum Beispiel heißt es die Sterne vom Himmel holen. Ich glaube, das ist am 9. März, bestimmt auch interessant und spannend. Ansonsten haben wir auch schon gewisse Digitalisierung erreicht. Es gibt Artikel in der Jungle World, in der Analyse und Kritik. Das gibt es alles auf der Internetseite auch nachzulesen. So ein Modematerial ist auch von verschiedenen Bündnissen und Gruppen schon eine Menge. Das kann man auch einfach bestellen, wenn man will, auch auf der Homepage. Und es haben schon viele unterstützende Gruppen angeknüpft, die auch zum Teil Treffpunkte und Busse organisieren. Da ist eine Liste, das muss ich jetzt nicht alles vorlesen, aber auch aus Leipzig fährt ein Bus, wo man vier Tickets kaufen kann. Dann begrüßen wir natürlich, wenn es Vorzeitaktionen gibt. Es gab in Frankfurt auch schon eine, das war eine Kundgebung gegen die EZB, als Soli zu Griechenland. Und es wird auch noch welche, es werden auch noch welche folgen. Da steht mir jetzt zunächst vor. Also, was man machen kann, ist, glaube ich, in erster Linie dahin zu fahren, erstmal an den Tag und natürlich dafür zu mobilisieren. Das kann dann konkret aussehen, in Vorfeldaktionen oder Veranstaltungen wie hier durchzuführen, eventuell auch nochmal so Bündnisse gründen. Es gibt zwar eine Menge, aber ich denke, da ist immer noch Platz für neue und mehr. Und ansonsten brauchen wir natürlich auch Geld für eine Mobilisierung, das heißt, wenn es irgendwie Organisationen, Gruppen oder Einzelpersonen gibt, die spenden wollen oder Interesse haben, uns Geld zu schicken, können das auch machen, dann sieht man die Kontodaten auch auf der MI30-Seite. Die kann man dir vielleicht gleich nochmal zeigen oder so. Irgendwo stehen oder ich sage sie gleich nochmal. Und was natürlich auch interessant ist, sich die Netzwerke zu organisieren, das gibt auch die Möglichkeit, dort diese weitere Vernetzung irgendwie zu gestalten und voranzutreiben oder eine Diskussion zu geben. Gehen mit anderen Gruppen auch halt über Deutschland hinaus.
Ja, vielleicht nochmal geht's.
Was natürlich wichtig ist, ist, da wir ja eine Zentralaktion in Deutschland planen, also in anderen Ländern kann es vielleicht unterschiedlich ausfallen, dass in den Städten was passiert, dass sich Leute vorher Gedanken machen, also in Bezugsgruppen und, oder in den Versammlungen oder in den Bündnissen, die stattfinden, sodass ja, Leute organisiert anreisen und schon ein bisschen ja, die Stadt vielleicht kennen, weil der Tag sehr lang sein wird. Also ja, wir plädieren dafür, gucken wir das ein bisschen nochmal vorher an alles.
Ja, soweit. Soweit von uns und dann würden wir jetzt in den Fragen- und Diskussionsteil nochmal tiefer einsteigen.
Können wir erstmal vielleicht nochmal eine Nachfrage, ob es konkrete Anmerkungen oder Nachfragen zur Mobilisierung nach Frankfurt gibt oder zu der Frankfurt-Stadt für die Demonstration?
Ja, hier geht es halt auf Englisch nochmal ausgedruckt und den müssen wir angedruckt, der war gemeinsam ausgemacht.
Ja, der wurde quasi auf Basis von 5 Punkten entschieden. Also es gab ein internationales Treffen im Dezember 2011, wo sich verschiedene Leute angetroffen haben, also aus Griechenland, Spanien, Polen, Wien, also Österreich und natürlich aus Deutschland. Da wurden sich halt so auf 5 Grundpunkte geeinigt, unter anderem, ja, dass wir gegen Staat, gegen Kapitalismus sind, gegen reaktionäre Krisenlösung und gegen ja, Staat und Nationalismus und dass wir für die Selbstermächtigung stehen. Und das so ein bisschen in den Text, glaube ich, rüber.
Weitere organisatorische Nachfragen. Dann können wir jetzt in den inhaltlichen Teil einsteigen. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Platz nicht sehr gerne diskutieren möchte.
Ich hätte eine Nachfrage an diejenigen, die sich mit sowas und Fußball vielleicht ein bisschen besser auskennen. Gibt es innerhalb der, sag ich mal, undogmatischen oder radikalen Linken in Griechenland eine Diskussion über das Szenario, was passiert, sollte jetzt der Bailout stattfinden irgendwann? Also ich meine, das ist der schon seit anderthalb Jahren immer wieder angekündigt, Griechenland ist wieder stark pleite. Und das hat ja auch gewisse Folgen auf die staatliche Infrastruktur, das ist ja dann nicht nur so, dass die Banken plötzlich kein Geld mehr haben. Gibt es da irgendwie eine Diskussion darüber, so ein bisschen so ein Szenario, was mit dem Bailout eigentlich passiert? Wird sowas diskutiert da oder ist das...
Du meinst ja einen Notfallplan.
Naja, ja, oder ist irgendwie eine Strategie, wo man sagt, okay, das ist dann so, oder gibt es verschiedene Strategien, die diskutiert werden in so einem Fall?
Ja, diese Frage gab es auch in Wiesbaden vor zwei Tagen. Leider sieht es so aus wie Griechenland, dass ja, sozusagen erstens man redet von einer links-linken oder linksradikalen Bewegung, also das ist da sehr stark getrennt. Also du hast einmal die sogenannte klassische Linke, außerparlamentarische Linke und dann den anarchistischen Raum Space. Und dieser anarchistische Raum Space sozusagen ist auch vollkommen heterogen. Insofern sieht es nicht so aus wie in anderen Ländern wie in Argentinien oder damals in Chile, wo dann ja so sozusagen die Produktivkräfte besetzt werden oder alles in Selbstverwaltung eintritt. Das ist in Griechenland ein Prozess, der sich gerade entwickelt. Wie vorhin erwähnt, gibt es seit drei, vier Jahren verstärkt solche Initiativen, also Stadtteilversammlungen, Betriebe, die ja besetzt werden, aber auch noch nicht in Selbstverwaltung gehen. Insofern gibt es ja verschiedene Antworten, die darauf kursieren. Also es gibt Leute, die sich darauf vorbereiten, manche Sachen zu übernehmen, wie städtische Infrastruktur, wie zum Beispiel die Wasserwerke oder die Müllabfuhr. Aber das Ganze bleibt immer noch ein Projekt von ja, so kleineren Initiativen. Also im Moment ist es so, dass die meisten Kämpfe, die stattfinden, eher defensiver Art sind und die Leute eher damit beschäftigt sind, ja, sozusagen wirklich sich gegen diesen Maßnahmenwahnsinn zu wehren und die allerwenigsten sich Gedanken machen, was wirklich passiert, wenn dieser Bailout kommt, beziehungsweise ein Staatsbank kommt oder Griechenland ja, sich von der EU verabschieden muss. Ja, das bleibt immer noch alles der Fantasie überlassen. Aber ich glaube, ja, es könnte sein, dass sich in den nächsten Jahren das natürlich weiterentwickelt.
Weitere Diskussionsbeiträge?
Ich habe eigentlich ganz viele Fragen, ich begrenze das jetzt erstmal auf so anderthalb. Und das ist ja wirklich die Frage, ich meine, sozusagen nach auch den Adressaten eines Protests, also erstens sozusagen nach, man versucht sich europaweit, um die Wissen zu vernetzen und zu organisieren, wen versucht man mit dem Protest wie zu erreichen? Also ich habe ja einmal die Situation, dass das, was da politisch auch ausgedrückt wird, an Krisenpolitik, dass das irgendwie Sachen sind, die weder bei noch nationalstaatlicher Ebene, aber auch nicht wirklich auf komplett europäischer Ebene abläufen, sondern so ein bisschen so ein Zwischenraum zu finden. Wo nämlich tatsächlich Nationalstaaten, wie beispielsweise auch die Regierung von Frankreich, und eben auch Deutschland sozusagen beispielsweise einfach Sachen durchdrücken, wo also nationalstaatliche Regierungen, politische Akteure sind, da Sachen durchdrücken, da gewisserweise auch tatsächlich den Leuten in Griechenland sozusagen die noch verbliebenen politische Souveränität irgendwie wegnehmen, dann versucht man sich zu organisieren und zu vernetzen dagegen und gegen wen oder was richtet, kann sich das irgendwie sinnvoll richten. So, und was sind sozusagen aber möglicherweise auch Möglichkeiten tatsächlich, aus sozusagen die einzelnen Teile von Selbstorganisationen in Griechenland, wo tatsächlich aber auch so scheint, dass staatliche Infrastruktur zum Teil tatsächlich zusammenbricht. Und zwar nicht nur was Krankenversorger angeht, sondern auch was irgendwie tatsächlich irgendwie so andere Staatsaufgaben wie Sicherheit angeht und so eine Sachen, wie man sich dann quasi irgendwie vorstellt, wie man da möglicherweise auch noch Ebenen des symbolischen Protests verlassen kann. Also gibt es da noch konkrete Beispiele tatsächlich aus anderen Ländern, wie eben auch das Gebäude der Spanien oder Gebäude Portugal, oder beschränkt sich das bisher nur auf so ganz kleinen Ebenen in Griechenland? Und wie gesagt, genau, was kann so eine europäische Vernetzung leisten, wenn man sozusagen eine politische Praxis hat und was politisch durchgedrückt wird, was in so einem Zwischenraum zwischen einer europäischen Ebene und so einer nationalstaatlichen Ebene sich abspricht.
Ja, also zum Adressaten. Uns hat halt einfach gestört bei den ganzen Protesten, die es so gegeben hat, dass da vor allen Dingen überall so Plätze besetzt worden sind für mehr Demokratie und das Recht im Lust gewesen, auch die Oxfam-Bewegung. Und uns hat ein klares antikapitalistisches Statement gefehlt. Das haben wir in diesen Bewegungen einfach vermisst. Deswegen haben wir versucht, diesen wirklich antikapitalistischen Aktionstag zu organisieren. Natürlich sind wir auch auf andere Gruppen hinzugegangen, weil wir wollen natürlich eine gewisse Breite und Offenheit ausstrahlen, aber schon dezidiert antikapitalistisch, darum geht es nochmal, dieses Zeichen zu setzen. Es geht darum, auch von dort aus ein Startsignal zu setzen für diese dauerhafte M31-Vernetzung, die sich dann auch in diese sozialen Kämpfe einmischt. Und zu dem, was die Proteste bewirken sollen, haben wir auch das Problem, dass wir innerhalb von Europa extrem unterschiedliche Situationen haben. Also wir haben Griechenland, wo man teilweise darüber diskutiert, ob man jetzt welche Produktionsmittel man wo überleben kann. Wir haben Deutschland, wo bis vor kurzem eigentlich nichts an Protest gegangen ist. Wir haben Spanien, wo man einen Generalstreik organisieren kann gegen die Krise. Von daher haben wir da höchst unterschiedliche Situationen. Und ich würde mal sagen, uns geht es erstmal darum, überhaupt sowas wie Leute, Kräfte zu sammeln gegen dieses deutsch-europäische Projekt und überhaupt mal sowas wie eine antikapitalistische Perspektive mal wieder auf die Tagesordnung zu setzen und für den Kommunismus zu werben. In anderen Ländern ist man da schon weiter.
Ja, also das ist eine sehr schwierige Frage. Also wir sind ja in den letzten Monaten sehr viel rumgereist, weil wir denken, dass zwei E-Mails raushauen europaweit auch was bringt, aber nicht einen Austausch vorantreibt, den wir suchen. Deswegen haben wir so Länder wie auch Frankreich besucht, die Niederlanden, England was hier Stefan auch gerade gesagt hat. Also uns wurde klar, erstens muss man die politische Situation vor Ort verstehen. Zum Beispiel in Frankreich stehen jetzt unmittelbar die Wahlen bevor. Also da geht es auch um die Frage Sarkozy, Le Pen, was ist schlimmer? Und in England selber ist den Leuten auch bewusst, dass sie nicht Teil des Euroraums zum Beispiel sind, dass da die Maßnahmen, die europaweit durchgesetzt worden sind, schon da in den 80er Jahren durchgesetzt worden sind. Und zum Beispiel die England-Riots, die da stattgefunden haben im August, sozusagen ein Ausdruck dieser Ohnmacht sind. Die zweite Sache, neben der politischen Situation vor Ort, ist auch die Situation der radikalen Linken vor Ort, die weitaus unterschiedlich ist in den verschiedenen europäischen Ländern. Also in Frankreich haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Szene sehr zersplittert ist, gar nicht bündnisfähig ist oder so. Also da versucht man den Leuten zu sagen, ey, macht mal eine Versammlung alle zusammen. Aber das ist alles nicht so einfach, wie man das aus Deutschland kennt, wo man zum Beispiel im Zuge von Antikapitalmobilisierung schon mehr miteinander redet. Deswegen würde ich sagen, es ist erstmal eine Politik, die wir machen, natürlich auf symbolischer Ebene am 31. März ein Signal zu setzen und eine Diskussion loszutreten, die vor allem jetzt zum Beispiel in Deutschland nach unserer Sicht vor allem schon losgetreten worden ist in der Bewegungslinken. Das sieht man auch an Reaktionen wie, dass die interventionistische Linke im Mai größere Aktionstage in Frankfurt hat. Und natürlich stehen wir zu dem Aktionstag kritisch solidarisch gegenüber von der IL, aber denken, das ist auch Ausdruck sozusagen eines Diskussionsprozesses, der schon längst fällig ist in Deutschland.
Was die wurden angesprochen, es wird im Mai einen Aktionstag der IL geben. Vielleicht kannst du mal kurz vorstellen, wo die Unterschiede zwischen dem M31-Aktionstag und den Aktionstagen im Mai sind, bezüglich Zielen und möglichen Proben. Jemand von euch?
Ja, also die EL. Also wir gehen halt schon mit der Kritik aufs Ganze, um jetzt nochmal für das Bündnis zu werben. Aber uns ging es halt schon darum, klar eine antikapitalistische Perspektive haben, eine antistaatliche Perspektive, eine antiautoritäre Bewegung, die ganz klar gegen die Troika-Politik ist, aber auch gegen die Politik der einzelnen Nationalstaaten. So klar ist das bei der IL nicht, das war auch klar bei den Aktionskonferenzen. Man möchte nicht sagen, dass man gegen den Kapitalismus demonstriert, wegen Bündnisfähigkeit. Man möchte doch auch viele andere Dinge nicht so klar sagen wie wir. Man möchte auch weiterhin schielt so ja, ins sehr ins reformistische Lager. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Man auch, würde ich sagen, ist schon das Ziel, jetzt erstmal überhaupt so etwas wie ein reformistisches Politikprojekt zu formulieren und das versuchen durchzusetzen. Und das ist schon mal ein riesengroßer inhaltlicher Unterschied.
Mit einer Erkenntnis dazu, also wir wollen nicht die Krisenproteste Reloaded, die sie 2009, 2010 stattgefunden haben in Deutschland. Da gab es ja diverse Krisenbündnisse, die sich gegründet haben mit dem Namen Die Zahlen nicht um Krise. Und ja, für uns ist das ein ziemlich begrenzter Ansatz gewesen. Wir hatten uns damals auch bei der Krisendemo in Frankfurt beteiligt mit einem internationalen Blog, um klar diese Abgrenzung klar zu machen, dass wir keinen Oskar Lafontaine oder keinen ja, sonstige Sozialdemokraten vor uns haben wollen, die für uns sprechen. Ja, das ist das.
Ich denke, zwei Punkte sind auch noch zum einen, war bei der IL ja recht lange nicht klar, was denn genau sie machen wollen. Es gab ja die Idee auch, bei der bundesweiten Treffen die Aktiennetzsammlung der Deutschen Bank zu nehmen. Und da ist ein Grund auf jeden Fall auch gewesen, dass wir den Tag selber setzen wollten dieses Mal und irgendwie europaweit sich klar gegen Kapitalismus setzen und nicht auf irgendwas reagieren, sondern einmal sagen, okay, ist egal an welchem Tag, ist immer scheiße quasi und nicht auf was reagieren, sondern selber machen. Und das andere ist, dass wir halt die längerfristige Vernetzung suchen, was bis jetzt da auch noch nicht ganz rauskam, glaube ich. Uns geht wirklich, also uns geht ein langer Austausch und viele Aktionen, wie zum Beispiel diese Wasserwerkssache als gutes Beispiel, wie ich finde, und eben auch theoretische Diskussionen irgendwie europaweit, um mal diese Grenzen aufzulösen, die halt auch immer gesetzt worden sind, auch in der radikalen Linken.
Ja, und diese Fokussierung auf Events ist auch so eine Kritik, die wir haben. Also bis jetzt hat man ja, was jetzt antikapitalistische Kampagnen europaweit oder global gab. Es gab ja die Globalisierungsbewegung, die sich ja immer darauf verschärft hat, zu irgendwelchen G8, G20 oder so zu mobilisieren. Und deswegen ja, auch einen Grund mehr, den Tag selber auszusuchen, um einen Akzent selber zu setzen.
Ja, und es ist auch zwar so, dass die FAU und das ganze M31 abgestoßen haben, aber wir haben vor allen Dingen auch die Diskussion gesucht mit den anderen Linksradikalen in den anderen europäischen Ländern und sind so überhaupt zu diesem Projekt gekommen, dieses dezentralen antikapitalistischen Aktionstages. Und bei der IEL wird es ein bisschen so, man setzt einfach den Tag und alle sollen nach Frankfurt kommen.
Aber alles funktioniert auch was. Also klar haben wir unsere Kritikpunkte, aber wir überlegen auch, wie wir uns zum Mai halten werden, weil wir, ja, dass die Ansätze, die dort, also die Diskussion, die losgetreten wurde, interessant wird und wir auch für uns ein Interventionsfeld unserer Kritik sehen.
Ja genau, vielleicht um das nochmal ein bisschen auszudifferenzieren, also es ist sozusagen ein Bündnis, da geht es nicht nur um die IL, es sind auch irgendwie Gewerkschaftsunion, Jugendverbände, also sogar Occupy ist irgendwie dabei, wie den Endvertretern, das ist ja auch schon mal spannend. Da ist sozusagen noch viel offen, auf der Aktionskonferenz sind so ein paar Sachen, die ihr noch angesprochen habt, auch noch ein bisschen klarer geworden. Also es gibt zum Beispiel auch eine Gruppe, die sich dann beschäftigt, was darüber hinaus nach Mai sozusagen passiert, ob man da längerfristige Vernetzung hinkriegt. Es gibt auch durchaus zum Beispiel aus Frankreich und Niederlanden Interesse, sich dazu beteiligen, das ist ein Stück weit auch internationalistisch. Und ich sehe es auch sozusagen, dass man da so eine antikapitalistische Perspektive auch braucht, aber da geht es auch darum, sich da einzubringen, da ist noch viel auszuhandeln und es gibt ja den Plan am 17. Mai, Himmelfahrt, da diese Blockadeaktion zu machen rund um die EZB-Ausstellung und da im Taunus bis diese Parkanlage zu campen und da soll es auch unterschiedliche thematische Finger legen, also von Prekarisierung, Bildungspolitik über Repression bis zu Antirassismus, genau, Krisennationalismus und so, und da gibt es sozusagen auch die Überlegung, einen antikapitalistischen Finger zu machen, das vielleicht noch dazu. Genau, dann gibt es ja noch die Großdemo am Samstag und genau, ich finde sozusagen, das ist schon ein spannendes Projekt, die sind auch durchaus irgendwie solidarisch mit allen anderen Aktionen, die es so gibt. Genau, wenn ihr mal Zeit habt, dann habt ihr hin.
Ich glaube, das würde ich auch ähnlich sagen, weil die Frage nach Unterschieden, die man so beleuchtet, weil grundsätzlich stehen wir dem natürlich auch solidarisch gegenüber. Nur die Punkte, die wir gerade erwähnt haben, waren halt anfangs noch nicht klar, nicht alles so, und deswegen mussten wir irgendwie eine Entscheidung setzen, der wir auch diesen Einsatz des März irgendwie fokussiert hatten, muss die dann recht schnell kommen. So, aber natürlich würden wir auch dafür mobilisieren und sagen, kommt nach Frankfurt an diesem Termin auch. Also klar.
Ja, also wir haben auch schon angekündigt, wir werden auf der Demo einen Block machen, wir werden uns auch an den Tag aktionistisch einbringen als das Ganze. Wir finden auch das ein spannendes Projekt, wir wollen uns sehr kritisch solidarisch einbringen, aber wie gesagt auch schon natürlich herausstellen, warum wir keine Reformisten sind und warum wir glauben, warum man sowas kritisieren soll. Aber wir werden uns kritisch solidarisch daran beteiligen und die EL unterstützt jetzt auch M31 seit gestern, vorgestern. Das freut uns natürlich auch, trotz aller Unterschiede.
Wo ja auch gerade eben schon das kurz Symbolpolitik in den Mund genommen hat, der Symbolpolitik, kann man ja schon konstatieren, dass die vor allem in Deutschland beteiligten Gruppen schon marginalisiert sind. Inwiefern ist das vielleicht nötig oder möglich, da das Bündnis oder das Spektrum zu erweitern, man auch irgendwie gesellschaftlich besser und stärker intervenieren zu können als mit nur linksradikalen Gruppen? Ich wollte kurz was sagen.
Ja, also wir haben uns natürlich bemüht, andere Gruppen anzusprechen. Wir sind auch am Anfang in Verhandlungen mit der IL reingegangen. Wir haben jetzt auch einzelne Arbeitsloseninitiativen, die das Projekt unterstützen. Wir haben die grüne Jugend. Wir haben jetzt auch gerade in der Expresszone Zeitung der Gewerkschaftslinken haben wir ein längeres Interview drin. Wir haben mit einzelnen Leuten von den Gewerkschaftslinken geredet. Es gibt auch Interesse an unserem Projekt. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute, glaube ich, dass da jetzt so der Funken schon übergesprungen ist. Es sind einzelne Leute, die kommen. Es sind einzelne Initiativen, die sich M31 anschließen, die das vielleicht auch als Radikalisierung in ihren jeweiligen Verbänden begreifen. Das finden wir ein gutes Zeichen. Aber das Problem kennt ihr wahrscheinlich auch. Sobald man von so einer Anti-Nazi-Mobilisierung weggeht zu einer antikapitalistischen Mobilisierung, wird es immer schwieriger mit den Bündnispartnern.
Ja, es war auch ganz lustig mit ein paar französischen Gruppen, als wir diskutiert haben. Also zum Beispiel auf dieser IEL-Konferenz waren auch war die Gewerkschaft de Sud, Solidaire aus Frankreich da, oder eine Partei namens Nouveau Parti Anticapitaliste. Und denen haben wir auch das Projekt vorgestellt und die waren erstmal so wach, weil die meinen so, Aktionstag gegen Kapitalismus, die Frage ums Ganze, oh, da haben wir uns noch nicht so weit getraut. Und, ja, und ich glaube, das drückt es ganz gut aus, dass teilweise, ja, ich glaube, dieses große Projekt gegen den Kapitalismus ein bisschen Leute noch abschreckt. Aber ja, wir sind sehr froh, dass jetzt mittlerweile in Deutschland zum Beispiel nicht nur ja, Linksradikale, sondern bis in die ja, Linksparteistrukturen, Soli-Strukturen, Jugendverbände aus verschiedenen Richtungen teilnehmen. Und ja. Und mal schauen, vielleicht ja, ist es auch ein Buch für uns am 31. März, dass vielleicht mehr Leute als die klassischen radikalen Leute von solchen Kritik was mitbekommen.
Ich habe noch eine ziemlich grundsätzliche Frage, vielleicht könnt ihr euren Entscheidungsfindungsprozess ein bisschen verstanden machen. Warum eigentlich Frankfurt? Also nur wegen der Börse und der EZB, das ist ja auch ein bisschen zu reagieren und keine eigenen Punkte setzen. Könnt ihr vielleicht erzählen, wie ihr zu eurer Auswahl kommt?
Naja, die Idee kommt ja aus dem Krisenbündnis Frankfurt am Main und wir waren schon der Meinung, dass die EZB das die wichtigste politische Institution in Deutschland ist, die direkt was mit Europa zu tun hat. Eine andere Idee ist, Ende des Jahres gibt es, glaube ich, Diskussionen nach der IL, die möchten nochmal versuchen, den Bundestag zu blockieren oder dorthin zu gehen. Das wäre natürlich vielleicht noch eine andere Interesse, aber direkt eine politische Institution gibt es in Deutschland nur die EZB. Von daher war die Auswahl relativ leicht.
Vielleicht soll man da, ja, ich würde da noch ein bisschen mehr erklären, weil die Kritik kommt öfter so, warum eine Bank, warum die EZB? Und wir unterscheiden da ganz klar, bei der EZB, das ist keine Geschäftsbank, das ist nicht die Deutsche Bank, die auch zum Beispiel in Griechenland aktiv ist, Aber die EZB hat eine wichtige Position innerhalb dieses Systems EU, der Troika, als Notenbank, als Geldstabilisierungsmechanismus, als sozusagen der Garant für den ganzen Scheiß, der gerade abläuft. Und nochmal zur Idee aus Frankfurt, was so, die erste Idee war erstmal eine Soli-Demo für die Genossen in Griechenland zu veranstalten und danach mit Kontakten europaweit, mit den Diskussionen, die wir ja, angestoßen haben, war klar, dass die Leute zum Beispiel in Griechenland gesagt haben, nein, wir wollen mehr, wir wollen die ganze Scheiße irgendwie ändern. Und ja, das haben wir dann angenommen.
Du meinst, wenn man...
Und nochmal was zu der Bundestagsblockade. Also ich glaube, da wird es auch bei uns kritische Positionen geben, weil da, also zum Beispiel zumindest in Köln die Position ist, dass es vielleicht so ein Backlash ist. Also weg von der Kritik an wirklichen Institutionen, die eine Rolle spielen, hin zu einem Appell am Bundestag. Aber dazu wird auch noch was von uns kommen, denke ich.
Nachdem wer die Rahmenbedingungen schafft, das war dann auch so zu meinen, es war ja die politischen Rahmenbedingungen, die Sicherheit, die auf der Straße geschaffen wird, in deren Rahmen die EZB auch noch agieren kann, natürlich ihr Zentrum in Berlin.
Ja, deswegen müssen wir das diskutieren.
Du hast ja recht, das ist ein Argument, ne?
Ja, die Frage ist, was bringt das? Also, schreibt ja auch in eurem Text, dass es geht, lebt, aber letztendlich habe ich überhaupt den Beruf, also ich habe schon ein im System, aber wenn ich nicht irgendwo arbeite, halt mit meinem Chef und nicht mit diesem System. Und in dem Text kommt auch so ein bisschen heraus, oder ich interpretiere das da rein, der Chef ist im Prinzip auch kein schlechter Mensch oder so, sondern der ist auch nur gefangen in diesem kapitalistischen System. Und ja, denkt ihr auch, sozusagen, man müsste noch eine Ebene tiefer gehen, sozusagen, und schauen, wie kann man Kämpfe in Betrieben unterstützen, im Niedriglohnsektor, oder an der Uni teilweise irgendwelche Privatisierung oder so? Oder denkt ihr halt, man muss den Leuten nur irgendwie erzählen, das ist eben scheiße und dann ändert sich alles?
Nein, das denken wir natürlich nicht, aber ich glaube doch, dass die Kritik an dem Kapitalismus entscheidend ist, um auch im Hier und Jetzt die richtigen politischen Entscheidungen zu treffen, wenn man das System überwinden will, aber auch wenn man in diesem System eigentlich eine lebenswerte, soweit das möglich ist, Perspektive haben möchte. Also ich würde schon sagen, wenn du die Arbeitsstelle wechselst, dann wirst du wahrscheinlich merken, dass auch dort die gleichen Interessen da sind, dass natürlich deine Arbeitskraft extrem gut ausgebeutet wird. Von daher würden wir schon sagen, es ist nicht das Problem des Chefs, es ist das Problem der Konkurrenz, es ist das Problem von Warenproduktion und von Lohnarbeit. Und dafür kann dein Chef halt auch nichts, wenn er weiter Kapitalist sein möchte. Und ganz praktisch stellt sich ja auch die Frage, wenn du da ein Problem an deinem Arbeitsplatz hast, im Arbeitskampf ist, machst du es jetzt so wie die Opel-Arbeiter und sagst, wir sind Deutschland, wir haben so ein Standortinteresse und scheiß auf die Arbeiter in Belgien, scheiß auf den Standort in London, Hauptsache Bochum ist sicher. Oder sagst du, weil du eine antikapitalistische Perspektive hast, dir ist eine konkrete Solidarität wichtig mit anderen Menschen, mit deinen Kollegen, Kolleginnen und deswegen lässt du dich jetzt nicht zurückwerfen auf so nationalistische Standortinteresse und deswegen denke ich, dass doch im Hier und Jetzt das auch eine konkrete Perspektive bildet für politische Entscheidungen und für gewisse Spielräume so und das wirkt vielleicht so im ersten Moment ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, wenn wir das an Beispielen durchgehen können, dann werden wir das mehrfach durchspielen können. Auch in Griechenland stellt sich das ganz konkret. Also sage ich, ja, wir wollen den Gürtel enger spalten für das nationale Wohl, für Griechenland, so wie es ja schon in Deutschland passiert ist. Oder sage ich, ich möchte gar nicht, dass mein Leben beschnitten wird aufgrund des Kapitalsinteresses, da mache ich nicht mit, ich will alles. Und deswegen gehe ich jetzt auch auf die Straße, weil das ist ja auch der Vorwurf gegen die Leute in Griechenland, dass gesagt wird, wieso ist das so eine Alternativlosigkeit, die müssen doch sparen, die müssen doch jetzt hier irgendwie die Löhne verzichten, da gibt es auch gar keine Alternative und die Leute gehen so auf die Straße, die haben das irgendwie noch nicht richtig verstanden. Und da würden wir eher sagen, die Leute haben schon, die sind nicht bereit, diese Kürzung zu akzeptieren, die sind nicht bereit zu akzeptieren, dass sie ein schlechteres Leben haben sollen. Und in dem Moment muss man eine antikapitalistische Perspektive und auch eine antinationale Perspektive entwickeln, damit es erstens nicht reaktionär wird und zweitens, damit überhaupt dieser Kampf weitergehen kann für eine Perspektive über den Kapitalismus hinaus und auch, dass es überhaupt in diesem System es überhaupt zu kämpfen kommt.
Ja, ich habe eine Frage, die so ein bisschen sich um diese Vernetzungsgedanken hinter M31 dreht. Und zwar, ihr habt ja jetzt gesagt, dass sich im Rahmen der Gespräche und der Treffen, die man da gemacht hat, in M31-Kreis, dass man sich auf gewisse Konsenspunkte geeinigt hat, also diese 4 oder 5 Punkte, zum Beispiel sich gegen Standortnationalismus zu wenden. Mich würden aber noch interessieren, wo es noch Konfliktlinien gibt. Weil wenn man sich jetzt den Gedanken anguckt, dass sich die Linke, radikale Linke, nicht nur im nationalstaatlichen Rahmen bewegt, sondern eben auch international oder antinational organisiert, gab es ja auch in der Vergangenheit schon Probleme. Ich denke vor allem zurück so an diese klassischen Gipfel, EU-Summits oder ähnliches. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, wo sich Konfliktlinien oder auch inhaltliche Probleme ergeben und wo man in Zukunft eben auch, denke ich, noch sehr viel diskutieren wird.
Klar, also bei diesen Treffen haben wir uns erstmal auf ein paar wesentliche Punkte geeinigt und wir hatten auch nicht die Chance, noch Seminare oder Kongresse abzuhalten, wo wir den Rest diskutieren, also wie zum Beispiel konkret eine Kapitalismuskritik aussieht oder wie verhält man sich zu ja, so ausufernden Reaktionen gegen Banker oder die oft auch antisemitische Züge nehmen. Und ich glaube, da wird es auch noch Konfliktlinien geben allgemein, also wie man zum Beispiel ja, zu den Bossen steht oder wie man zu den Spekulanten steht oder wie man zu gewissen ja, Ländern oder Regierungen steht, weil ja, man sieht auch, hier in Deutschland gibt es ja einen gewissen antigriechischen Rassismus mittlerweile, der auch dann in Griechenland jetzt entwickelt wird gegenüber Deutschland. Wir haben ja auch vorhin erwähnt, die Situationen sind sehr unterschiedlich. Also die Leute in England haben uns gesagt, ja, schön und gut, was ihr hier labert und dass ihr da ein Symbol, ein Signal setzen wollt, aber wir hier konkret ja, haben gerade zum Beispiel mit den Jobmessen zu tun und das große Ganze interessiert uns erstmal nicht so. Und ja, aber ich glaube, unsere Diskussionen sind da noch nicht so vorangeschritten, dass wir mehr dazu sagen können. Und geplant ist auch von unserer Seite aus wahrscheinlich irgendwann ein Kongress, wo halt, also auch internationalen Ausmaßes, wo genau solche Fragen halt ja, nochmal ja, angegangen werden.
Du hast in Bezug auf Griechenland gesagt, wo du zitiert, wir wollen die ganze Scheiße ändern. Inwiefern wird das denn vielleicht auch außerhalb Deutschlands, sowohl in einem gesellschaftlichen Diskurs als auch in einer radikalen Linken, rezipiert? Das ist der Anspruch von vielen Leuten in Griechenland wahrgenommen. Wird das so wahrgenommen, wir wollen die ganze Scheiße ändern? Oder, kommt das kaum an?
Ja, in Griechenland würde ich sagen, es ist auch eine sehr spezielle Situation. Also die radikale Linke hat auch ein viel ja, größeres Ausmaß erreicht in den letzten 30 Jahren als in Deutschland zum Beispiel der Fall ist. Also seit dem Ende der Diktatur gibt es immer eine größere anarchistische Szene, die sich formiert, eine größere radikale Linke. Dezember 2008 war auch kein Einzelfall in Griechenland, das wissen auch die wenigsten Leute. Dezember 2008 gab es mehrmals in Griechenland seit den 80er Jahren, also fast ja, jede zwei, drei Jahre gab es einen staatlichen Mord, wo es danach auch Riots darauf folgend als Reaktion gab. Ich würde sagen, Griechenland ist sehr interessant, weil du diverse, also Dezember 2008 ist ein ganz gutes Beispiel, dass diverse gesellschaftliche Gruppen, sei es jetzt die Jugend oder Leute mit Migrantenherkunft einfach in einer Position sich befanden am Rande der Gesellschaft. Und deswegen, während des Dezember 2008 die Reaktion so stark war, dass ein Teil der Gesellschaft, ein großer Teil der Gesellschaft, die Karten auf den Tisch gelegt hat und wochenlang die Straßenschlacht geführt hat. Und hier kommt es auch drüber, als ob es nur die radikale Linke war oder Autonome oder Anarchisten. Das ist nicht so. Da trafen verschiedene Leute auf der Straße, jung und alt, prekarisierte Leute, Leute migrantischer Herkunft aufeinander. Und dieser Prozess geht natürlich jetzt weiter. Also diese Bewegung der Empörten ist auch ein ganz gutes Zeichen mit all ihren Begrenzungen, dass auch andere Leute sich aktivieren in Griechenland. Ob jetzt all diese Leute eine Staatskritik mittragen oder eine Kapitalismuskritik, ist eine andere Frage. Aber ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg, weil da in Griechenland zum Beispiel am 12. Februar, eine Woche vorher, die anarchistische Szene eine große Demonstration von 5.000 bis 8.000 Leuten veranstaltet hat, die auch vom Parlament gezogen ist und so ein bisschen gezeigt hat, hier, wir sind da auf einer öffentlichen Demo und wir bereiten uns auf Ende der Woche vor, wo wir alle zusammen auf der Straße sein werden. Ja, in anderen Ländern, in Spanien zum Beispiel, sieht es auch so aus, da hatte man ja auch größere Bewegungen gegen die Krise, gegen die Krisenregulation. Und da tritt jetzt auch eine interessante Entwicklung an, also weg zum Beispiel von diesen Platzbesetzungen, von diesen Massenbewegungen, hin wieder zum Stadtteil, wo sich Leute organisieren und gegenseitig helfen und wo auch dort Raum ist für eine staatskritische Position. Aber ich glaube, wir haben noch sehr viele Schritte vor uns, dass alle in Europa irgendwie dasselbe Teil regieren und wir wollen auch nicht immer den Ton von hier ausgeben, sondern ja, warten gespannt auf die Entwicklung und wie auch die Diskussion in anderen Ländern sich entwickeln.
Ja, habe ich auch nochmal zwei Fragen. Also das eine dreht sich um das Thema, was hier so ein bisschen angeschnitten worden ist, nämlich was man denkt, wie weit irgendwie Kooperationen gehen können und wie weit sie aber mindestens gehen müssen. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat die Wahl zwischen einerseits einer tatsächlich total inhaltsleeren oder schrottigen Masse. Das ist dann tatsächlich das, was meistens bei zumindest in Occupy-Sachen in Deutschland gelaufen ist. Und man hat auf der anderen Seite steht die völlige Marginalisierung. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Und dabei ist die Frage, inwieweit sozusagen wie weit so eine Verletzung gehen muss, aber auch gehen kann. Also deswegen fand ich noch die Frage nach den Differenzen auch zu den linken Gruppen, linksradikalen Gruppen, die in ganzen europäischen Staaten mitmachen, ganz spannend, wie weit das geht. Und auch nochmal den Hinblick darauf, dass man sagt, okay, es finden irgendwo konkrete soziale Kämpfe mit, die natürlich erstmal völlig berechtigt sind, aber zeitgleich ja eben auch genau das inhaltlich überhaupt nicht mittragen müssen, weil sie daran überhaupt nicht ranreichen, weil es eben was sehr Konkretes ist, wie das, was quasi mit M31 passiert. Also M31 hat irgendwie sozusagen eine inhaltliche Kritik und hat irgendwie sozusagen schon irgendwie das weiter gefasst. Eine konkrete Betriebsbesetzung oder eine Aneignung des Wasserwerkes ist erstmal eine Reaktion auf ein ganz konkretes Problem, was ich selber als Mensch habe, nämlich dass möglicherweise die Scheiße bei mir in der Kommune einfach nicht mehr läuft, nicht mehr da ist, ich kein Wasser habe. Und oder ich nicht mehr bezahlen kann und mich deswegen selber drum kümmere. Ne? Das ist aber sozusagen relativ weit weg von genau dieser Art symbolischer Politik, die man hat. Da wäre eben auch immer die Frage, wie man das irgendwie vernetzen kann oder wie man auch aus so einer Perspektive, wenn man das macht, versuchen kann, das überhaupt zu vermitteln. So, worum es da überhaupt geht und warum sozusagen jetzt eben nicht der Ansatz, das Wasserwerk erhöht die Preise, das klingt voll doof und deswegen immer zum Wasserwerk, sondern quasi versuchen zu vermitteln, warum das Wasserwerk die Preise erhöht und warum das für immer mehr Leute nicht bezahlbar ist. Also sozusagen, das ist schon auch nochmal, das soll auch, manchmal muss auch nicht ein Publikum, Podiumsding sein. Ich freue mich auch über Reaktionen aus dem Publikum, also was, wie man das irgendwie einschätzt, weil es ja immer eine Weile ist, wie gesagt, ich habe gesagt, auf der einen Seite die grüne Jugend unterstützt das, auf der anderen Seite ruft auch die antifaschistische Revolutionäre Berlin Aktion dazu auf, also die Araber, und das sind Leute, mit denen wirklich auch bei einer Antifa-Mobilisierung quasi nicht zusammenarbeiten wollen. Also ich weiß nicht, sind die einfach nur bekloppt gerufen, deswegen kannst du auch, oder macht ihr dann selber inhaltlich was falsch, weil die Araber sich in der Lage fühlen, mit dazu aufzurufen. Das wäre die eine Frage, und die zweite Frage ist sozusagen eine konkretere, das wäre nochmal tatsächlich die, es würde mich interessieren, wie die Auseinandersetzung in Griechenland laufen zwischen tatsächlich der stalinistischen kommunistischen Partei, der KKG, und auch diesen anarchistischen Gruppen oder vielleicht auch diesem Sammelbündnis dieser Syriza. Genau, das sind die zwei Fragen. Also sozusagen, mit wem schleicht man ins Bett und wie laufen da sozusagen die Konflikte in Griechenland innerhalb der Linken ab nochmal? Vor allem zwischen sozusagen anarchistischen, anarcho-syndikalistischen und stalinistischen Gruppen.
Ja, also zur Occupy-Bewegung, die ist ja jetzt auch gar nicht mehr so stark, wie es noch vor ein paar Monaten war. Das liegt sicherlich, glaube ich, auch in der Inhaltslehre begründet. Das war so eine moralische Empörung, die da aufgekommen ist. Da haben sich Leute bei diesem Protest beteiligt. Aber dann fragt man sich schon nach ein paar Monaten, warum soll man da eigentlich hingehen? Für was ist man auf der Straße? Um was geht es eigentlich? Und dann bleibt man irgendwann zu Hause, weil diese spontanen Bewegungen, die entstehen, die verschwinden genauso spontan auch wieder. Uns geht es dagegen mehr um diese Kontinuität und auch inhaltliche Kontinuität, und wir sind durchaus auch für eine radikale Intervention jederzeit zu haben. Wir waren auch vor Ort bei diesen Occupy Camps, wir haben da Workshops angeboten, wir haben dort Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie angeboten, wir haben dort Veranstaltungen gemacht mit Thomas Sablowski zur Kritik am Finanzkapitalismus, was da zu sagen ist aus marxistischer Perspektive. Also wir haben da schon viel versucht und wir würden auch jederzeit wieder reinzugehen, mit wem wir zusammenarbeiten. Wir haben Inhalte, an den Inhalten würden wir es bestimmen. Wir haben, kann ja auch jeder nachlesen, welche das sind, die wir ausgearbeitet haben. Und wer das unterstützt, der ist willkommen. Und zum Beispiel so Organisationen wie der Grünen Jugend oder so, da fragt man sich schon, wer wen integriert. Ich glaube auch, dass die Grüne Jugend wahrscheinlich intern Streit hatten, ob sie das jetzt unterstützen können oder nicht. Das finden wir natürlich gut, wenn es da einen Streit gibt über diese Perspektive hinaus, und wir würden auch diese radikale Intervention überall begreifen, und da würden wir auch sagen, mit wem kann man zusammenarbeiten, mit wem nicht. Es bestimmt sich einfach an den Inhalten, und die Leute merken das sehr schnell. Also eine kleine Anekdote, wir hatten eine Infoveranstaltung auch auf dieser EL-Konferenz, so ein Workshop, da sind natürlich alle möglichen Leute da gewesen, von Occupy über EL bis Attac. Wir haben die Veranstaltung gemacht und zur M31, und dann hat sich jemand gemeldet, das passiert öfters, und sagt, also das Problem, um das es doch eigentlich geht, das ist doch das Geld. Und dann wurde als Antwort gesagt, nein, unsere Perspektive ist Ausbeutung und Profit. Dann ist die Person einfach aufgestanden und gegangen. Danach bestimmt er die Bundeswahl.
Ja, zu Punkt Arab finden wir auch sehr interessant, dass Sie dazu aufrufen. Also wir haben darüber gehört, dass Sie einfach dem Trend folgen, dass dann diverse auch andere Gruppen, die normalerweise nicht bei uns mitmachen, die jetzt von dem Mehrspektrum mitmachen. Ich weiß nicht, ob ich es verfolgt habe, die Arab hat jetzt auch so eine Broschüre verfasst zu ihrem Jubiläum. Also, dass sie sich nach 5 Jahren mit Theorie beschäftigen, finden wir auch ganz nett. Die Punkte der Broschüre, die zur Krise stehen, teilen wir jetzt nicht ganz so. Und wir würden auch erstmal sagen, klar, wir werden es denen nicht verbieten, nach Frankfurt zu kommen oder so. Aber ich finde es auch erstmal interessant, dass sie überhaupt dort auf den Gedanken kommen, dahin zu fahren, auch wenn es sich um eine systemische Kritik handelt. Dann zu der Frage wegen Griechenland. Es ging konkret um das Verhältnis, ne, zwischen chinesischen, der Ausmacht der parlamentarischen Linken und der anarchistischen Szene. Ich würde da vielleicht ein bisschen länger ausholen, weil das hat sehr viel mit Geschichte in Griechenland zu tun. Man muss sagen, die ersten sozialistischen Ideen kamen in Griechenland mit so Saint-Simon-Anhängern Anfang des 19. Jahrhunderts, 1833 an. Zu der Zeit gab es sehr viele griechische Internationalisten, die in Europa, besonders in Frankreich waren, aber auch in Russland aktiv waren. Und Ideen verschiedener Richtungen, also einerseits von den Frühsozialisten, zweitens von Sozialdemokraten, drittens von anarchistischem Spektrum bzw. nihilistischem Spektrum in Griechenland eingeführt haben. Und da hast du dann schon die Gründung von ersten Gewerkschaften, sozialistischen Gewerkschaften oder halt anarchosyndikalistischen Gruppierungen. Das Ganze ging weiter bis zum Zweiten Weltkrieg, wo dann die Linke sich vereint hat gegen den Angriff Italiens, gegen den Angriff Deutschlands. Und dann hast du den Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und Rechten. Und im Zuge des Bürgerkriegs haben die sogenannten Kommunisten alle restlichen Linken, sei es jetzt Trotzkisten oder Anarchisten, an die Wand gestellt und auch verfolgt. Also sehr viele Leute sind da in diesem Zuge auch umgekommen. Ein sehr bekannter Mensch ist auch Cornelius Castoriadis, der damals nach Frankreich ausgewandert ist und mit die Gruppe Socialismo Barbarie mitgegründet hat. Und da hat man auch die Zeit, wo einfach gar keine linksradikale Szene mehr da war. Also die KP ist dann in die Legalität gegangen und die linksradikale Szene war zerschlagen. Dann hast du die 70er Jahre, Militärdiktatur in Griechenland, wo eine Jugendbewegung entsteht. Natürlich mit den ganzen Charakteristika wie der Punkmusik und verschiedenen anderen kulturellen Milieusachen. Aber 1974, 1973, vergessen wir das Jahr, als der große Aufstand im Polytechnikum stattfand, also die Studentenrevolte, gab es auch das erste wieder Transvi gegen den Staat. Also gegen den Staat, gegen das Kapital und gegen ja, diese ganze Scheiße. Was natürlich an dem Tag auch von den KP-Mitgliedern wieder runtergezogen worden ist. Und diese Auseinandersetzung, die ich vorhin erwähnt habe, am 19. 20. Oktober, ist nur ein Beispiel in der Reihe von Konflikten, die es seit den 70ern gibt. Die sozusagen Vergrößerung der rechtlichen Szene hat auch damit zu tun, eine Reaktion an eine klassische Politik von der außerparlamentarischen Linken, die oft reformistische Züge nimmt, oder gegen eine Politik einer kommunistischen Partei, die seit den 60er Jahren ja, eine steinige Linie fährt und in einer eigenen Welt lebt. Man muss das sich so vorstellen, die Kommunistische Partei Griechenlands ist seit 40 Jahren stabil auf nur 8-11%. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie der Dynastie. Also das geben sie von ihren Kindern, ihren Enkelkindern weiter. Du hast immer in der Klasse, in der Schulklasse oder in der Universität zwei oder drei Leute, die halt sich der KP zuordnen. Die praktische Politik der KP sieht so aus, dass die sich klar von all den anderen Protesten abgrenzen. Also die haben immer einen eigenen Startpunkt, wo sie sich zusammen mit ihrer Massengewerkschaft, der kommunistischen Massengewerkschaft Partner, sammeln und eine getrennte Demonstration Richtung Parlament durchführen. Sie sind sehr schnell dann unterwegs, um überhaupt vor all den anderen Blöcken am Parlament anzukommen. Wenn die anderen Blöcke dann ankommen, ziehen sie dann sofort weg, damit ihre Mitglieder nicht auf die Idee kommen, da zu bleiben. Was natürlich jetzt im Zuge der Krise immer ein großes Risiko ist, dass die Mitglieder der KP sagen, ey, warum befolgen wir überhaupt dieser Parteilinie? Zurück zum 19. 20. Oktober, das ist ein interessanter Tag, weil da die KP zum ersten Mal entschieden hat, sich vor dem Parlament zu setzen und ihr Volksfest abzuhalten. Das sieht dann so aus, dass dann 40.000 Leute von denen da das Parlament blockieren, ihr Schutz, hunderte von Leuten, nicht den Schutz gegenüber der Polizei organisiert, sondern mit dem wirklichen Parlament sich befindet und ja, eher sozusagen den Schutz dieser KP-Mobilisierung Richtung andere Linken und anarchistischen Gruppierungen betreibt. Was an dem Tag sehr spannend war, dass sozusagen die Auseinandersetzung da vor Ort nicht von den anarchistischen Gruppen ausging, sondern von linken Initiativen, wie der linken Initiative Wir zahlen nicht. Das hat sich erstmal in Wortgefechten ausgedrückt und danach kamen halt die anarchistischen Gruppierungen, die angefangen haben, das Parlament zu stören und sozusagen die KP auf dem Weg war. Da gibt es dann dazu verschiedene Analysen in der anarchistischen Szene in Griechenland. Es gibt Gruppen, die sich dann klassisch sagen, ja, das haben wir gut gemacht, ne? Wir mussten das Parlament angreifen und klar, die KP stand auf dem Weg. Es gibt aber andere Analysen, die ich auch sehr interessant finde, dass da die anarchistische Bewegung die Rolle der anderen linken Parteien übernommen hat. Sozusagen, die sich nicht mit der KP den Kampf lieferten und sozusagen wir den Job von denen übernommen haben. Ein sehr problematischer Fall gab, weil letztendlich dann die anarchistische Bewegung mit dem Eingriff aufs Parlament auch eine Art Abwehr startet. Ja, das darf es vielleicht. Vielleicht können wir später noch ein Bierchen mehr sagen.
Ja, sehe ich eigentlich irgendwie konkrete Perspektiven zur Selbstermächtigung jetzt auch in Deutschland und so, weil die Frage, ich verstehe es nicht so voll im Hintergrund, dass irgendwie, wenn man sich antikapitalistisch vernetzt, dann ist es ja auch mal irgendwie, oder überhaupt eine antikapitalistische Perspektive entwickelt und den Kapitalismus öffnen möchte, dann ist das ja auch mal ein Strategieproblem so. Und es könnte natürlich sein, oder die Gefahr steht ja auch irgendwie vor dem gemeinen 30-Bündnis, glaube ich, oder sie steht eben dieser Gefahr gegenüber, dass man sich am Ende wieder nur auf die traditionellen Aktionsformen der radikalen Linken beschränkt, vielleicht irgendwie ein bisschen Kleingruppenmilitanz, vielleicht ein bisschen Demo. Und dann am Ende weiß man aber auch nicht mehr weiter so richtig. Und ja, sozusagen vor dem Hintergrund sich fragen, wie sieht hier irgendwie so Perspektiven von Selbstermächtigung auch hier.
Ja, ich denke, das müssten wir zusammen entwickeln. Das ist ja mehr auch eine Frage an den ganzen Raum. Uns geht es natürlich, wie schon mehrfach heute Abend gesagt, wir wollen die anderen auch konkret unterstützen. Da haben wir konkrete Ansatzpunkte in Deutschland. Wir können uns auch vorstellen, vielleicht noch ein paar andere Dinge hier in Deutschland zu starten. Wir können uns auch vorstellen, konkrete Kämpfe zu unterstützen, die es in der Vergangenheit in Deutschland gegeben hat. Und für uns jetzt konkret in Frankfurt auch diese Antigentrifizierung, die mit dem Neubau der EZB einhergeht, das können wir uns vorstellen als so ein kontinuierliches Projekt auch. Und die in Köln haben ja auch mehrere Erfahrungen, was solche konkreten Organisierungen angeht. Da kannst du ja vielleicht auch nochmal was dazu sagen.
Ob du zu denen in Köln, was ihr da gemacht habt, so?
Mit also letzten Jahr.
Nach konkreten Kämpfen hier in Deutschland, habt ihr doch in Köln einiges gemacht.
Ja, also natürlich in den letzten Jahren, wir sind auch einer der Gruppen bei uns Ganze, die so sozial ausgerichtet sind, Richtung soziale Kämpfe. Da haben wir auch einige Erfahrungen gesammelt. Da gibt es ein konkretes Beispiel, ist die Initiative Zahltag, sozusagen die ja, die Idee avanciert hat, die Selbstorganisierung der ja, Arbeitslosen voranzutreiben, natürlich im Zuge der ganzen Hartz-IV-Maßnahmen. Und da haben wir auch natürlich diverse Erfahrungen gemacht in Köln. Also wir standen dann teilweise ja, wochenlang vor dem Arbeitsamt und haben Flyer verteilt. Irgendwann haben sich dann auch Leute angefangen selbst zu organisieren. Dann sind natürlich sehr viele verschiedene Praktiken entstanden. Also zum Teil haben wir es geschafft, zusammen mit den Leuten vor Ort ja, erstmal ihre ganze ja, Basis Forderungen durchzusetzen, dass sie das Geld bekommen vom Arbeitsamt. Also das sah so aus, dass wir mit den Leuten zusammen in die Büros reingegangen sind, um Druck zu machen. Und dann gab es auch eine zweite Ebene, um das ganze Thema ein bisschen gesellschaftlicher relevant zu machen, haben wir dann auch ja, die größeren Arbeitsmessen bzw. Leiharbeitsmessen in Köln versucht zu stören und zu stören. Das Ganze war natürlich auf Basis einer Versammlung, die hieß Zahltag in Köln, wo sich verschiedene Leute organisiert haben, also zum Teil hier radikale Leute mit eher sozialdemokratisch ausgerichteten Leuten, aber auch mit sozusagen autonomen Leuten und dann schließlich auch mit Leuten, die sich selber organisiert haben, die selber konkret davon betroffen sind. Teilweise sind auch Leute von uns von diesen Maßnahmen betroffen. Wir haben auch einige Leute in unseren Reihen, die Arbeitslosengeld beziehen. Das Ganze ist aber auch irgendwie ein Stück weit gescheitert. Also es hat den Sprung ein bisschen an anderen Städten geschafft. Es gab in verschiedenen Städten Aktionen gegen Arbeitsämter. Aber ganz klar, der Punkt der Selbstorganisierung, ja, erkennt man, hat man ganz klar erkannt, es wurde nicht ein Selbstläufer. Und da musste man auch zu Teil ja, sich mit der Kritik auseinandersetzen, dass wir ja, zum Teil auch zu hohe Kritik da angewandt haben. Zum Teil dann eine gewisse Arbeitskritik. Ja, versucht haben zu vertiefen, was ja, natürlich nicht so ankam, wie wir uns dachten. Insofern ja, denken wir einfach, was unser Appell ist, ist einfach, okay, wo soziale Kämpfe entstehen, sollte man sich vielleicht einmischen und was ausprobieren. Ein weiteres Beispiel war in Köln natürlich auch ein Aktionstag, den wir international organisiert haben mit den Industrial Workers of the World, um konkret die Leute in der Sportkantine ihr kennt ja die Bordwerke in Köln, die sehr groß sind. Dort haben sie die Kantine ausgesourcet an der Firma Eures, die auch europaweit aktiv ist, die zum Beispiel auch die Kantine bei der Europäischen Union mitbetreut. Da haben wir auch versucht, indem wir ja, dieses Outsourcing kritisieren, um zu zeigen, okay, was ist das Ziel des Kapitalismus, einen besseren Profit, unter anderem zu einer besseren Kontrolle der Unabhängigen. Und da ja, haben wir es auch geschafft, dass Aktionen stattfinden, nicht nur in Köln, wo quasi die Betroffenen waren, sondern dass Leute in New York, in St. Louis, in London vor Eures Kantinen gegangen sind, um zu demonstrieren. Und das war für uns ja, eine sehr gute Erfahrung, natürlich eine sehr begrenzte Erfahrung noch, aber ja, wir hoffen auf mehr Chancen.
Ja, grundsätzlich glaube ich, das ist wirklich eine offene Frage an die Radikalität der BRD quasi, wie man damit umgehen sollte. Und ich finde, das ist ja immer eine gerade Plattform, was gut ist, um darüber zu diskutieren und wie man solche Praktiken entwickeln kann. Aber bis jetzt würde ich sagen, ausprobieren und gucken, ob irgendwas funktioniert oder nicht. Konkret fangen wir dann kleine Sachen ein, wie irgendeine Gruppe dass er auch schwarz nach Frankfurt zu fahren diesen Tag, keine Ahnung, vielleicht ein kleiner Ansatz, eine kleine Idee, kann man glaube ich vermitteln oder sowas. Aber ansonsten sollte man glaube ich da irgendwie in so Netzwerken über diskutieren und schauen, was man dafür Ideen entwickeln kann.
Ja, und auch vielleicht sich die Frage zu stellen, warum ist es überhaupt nicht so in Deutschland? Und deswegen würden wir auch sagen, muss man so einen ideologiekritischen Punkt auch immer stark machen. Also nicht nur dieses, kommt Leute alle auf die Straße, dann wird das schon, sondern auch versuchen, durch so eine Ideologiekritik auch so eine konkrete Spaltung zu provozieren. Wir haben zum Beispiel vor 4 Jahren, so ist ja auch das Krisenbündnis entstanden in Frankfurt am Main, die GEW-Demo damals gespalten in den Leuten, die Leute, die es ums Meer gingen und die Leute, die diesen gewerkschaftlichen Protest gut finden. Und die Demo der Linksradikalen war mit über 1000 Leuten auf jeden Fall größer als die Demo der GEW. Das fand ich schon mal recht nett. Oder wir sind auch, als diese Debatte bei Opel war, davor gefahren, haben so einen kleinen Kuschland gemacht gegen Nationalstaat und Stadtnationalismus. Wir glauben jetzt nicht, dass das irgendwie unglaublich großen Erfolg dort gleich im Opelberg nach sich zieht oder dass man, es war sicherlich auch mit einem zwinkernden Auge, aber schon die Sache ernst nehmen, dass es eben auf inhaltliche Kritik auch ankommt, auf so eine Ideologiekritik und die wirklich versucht auch ernsthaft außerhalb des Legislaturzirkels zu vermitteln und den Leuten zumindest die Chance gibt, sie damit zu konfrontieren.